Am Ende wurde es der zweite Platz für Leverkusen und das ist ja gemessen an den Ansprüchen, ja nee, fast schon enttäuschend, wäre zu viel gesagt, aber es gibt schon einiges zu besprechen über diese Saison 24-25 und ich bin froh, dass ich dafür den perfekten Gast hier habe. Kevin Scheuren ist hier, jetzt hier im Rasenfunk Royal und los geht's.
Der Rasenfunk Royal.
Wir waren immer ein super Publikum und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Tja, wenn es um nur einzelne Worte geht, dann sind wir beiden die falschen Ansprechpartner, denn Kevin ist ja selbst auch Podcaster, kommt aus der Formel-1-Aufnahme, die muss langweiliger gewesen sein. Ich habe den Grand Prix so ein bisschen mitverfolgt. Nicht so viel passiert nach dem Start, aber hi Kevin.
Hallo, ja, tatsächlich. War aber besser, als ich dachte. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich bin ja auch wieder unter die Bayer Leverkusen-Podcaster gegangen. Ja, und da gab es ja diese Saison viel zu besprechen, so als amtierender deutscher Meister für ein Jahr.
Aber wirklich, wie fandst du denn meine Einleitung?
Ja, ist direkt mal so das erste Thema, ne? Erwartungsmanagement und Erwartungen, die man hatte vor der Saison. Ich bin da nicht irgendwie so, dass ich sage, es ist eine enttäuschende Saison oder sowas. Zumindest nicht in der Bundesliga. Ich glaube, den DFB-Pokal hätten wir alle gerne gewonnen und hätten wir gerne auch dieses Finale bestritten. Das haben wir uns ja in Bielefeld leider zersägt. Mir war wichtig, dass wir keine Eintagsfliege sind. Mhm. Und deswegen, das haben wir erreicht. Wir sind klar Zweiter geworden in der Bundesliga. Und ich glaube, darauf kann man auch stolz sein nach diesem wilden Jahr davor mit der Meisterschaft und dem DFB-Pokalsieg hat man sich, glaube ich, ganz gut verkauft.
Ja, okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr hättet gerne den DFB-Pokal gewonnen, also quasi ab, und das ist jetzt, soll wirklich jetzt nicht respektlos gegenüber Bielefeld sein, aber ab Auslosung Bielefeld, das kann ich schon verstehen, weil du siehst eben, da ist ein Drittligist und du musst den Anspruch haben, einen Drittligist zu besiegen und dann sind es nur noch ganz wenige Schritte, bis du den Pokal auch bekommen hast. Aber vor der Saison war es ja eigentlich auch nicht zu erwarten. Also wie würdest du denn sagen, wann denn die Erwartungen am Saisonbeginn?
Ich glaube ehrlicherweise genau so. Ich glaube, die meisten, wenn sie ehrlich mit sich waren, wussten, dass das, was wir davor geleistet haben, natürlich nicht mehr passieren wird. Und dass du nicht nochmal eine Saison ungeschlagen durchgehst. Ich glaube, so naiv kann keiner gewesen sein vor der Saison, dass er das auch nur annähernd gedacht hat. Der Wunsch, den Pokal zu verteidigen, vielleicht auch der Anspruch, den Pokal zu verteidigen, der war, glaube ich, schon da, weil es nun mal der Wettbewerb ist, wo du am schnellsten zu einem Titel kommst. Mhm. Und in der Bundesliga, das war so der Tenor, den ich gehört habe, war natürlich der hehre Wunsch, nochmal Meister zu werden. Ich glaube, das kann man, also wenn du einmal diesen Triumph gefeiert hast, dann willst du den auch öfter. Und jetzt weißt du auch, wie sich das anfühlt. Und trotzdem, glaube ich, haben viele auch auf die Champions League gebaut und wollten da wirklich möglichst weit kommen. Das ist dann auch früher geendet, als es vielleicht hätte enden müssen. Und in der Bundesliga war es, glaube ich, tatsächlich so, dass viele Leute realistisch genug waren und wussten, dass die Bayern natürlich zurückschlagen werden und dass du dann darauf achten musst, dass du in keinen Strudel gerätst und nicht wie andere Vereine dann plötzlich im Niemandsland versinkst. Die realistische Angst davor gab es, glaube ich, nicht, weil der Kader einfach viel zu gut war dafür und weil das Konstrukt einfach viel zu stabil war. Aber dass man mindestens mal wieder Zweiter werden wollte, einfach um zu zeigen, dass das jetzt nicht irgendwie ein One-Hit-Wonder war, was auch die Leistungsfähigkeit angeht über die ganze Saison. Das war den meisten am wichtigsten und das hat sich ja auch bewahrheitet.
Aber siehst du da ein Spannungsfeld? Das sind ja schon zwei deiner fünf Aspekte, die du mitgebracht hast. Eben einmal Erwartungsmanagement und auf der anderen Seite eben den Wunsch danach zu zeigen, dass man eben keine Eintagsfliege war. Steht das nicht auch in der Spannung zueinander?
Natürlich, weil ich glaube, dass gesteigerte Erwartungen nach so einem Triumph ganz normal sind. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht, wenn man sagt, ja, jetzt hat man das halt geholt und ja, ab jetzt ist eh egal, was wir machen, dann so kann man auch absteigen. Das ist natürlich auch Quatsch, weil du möchtest mehr. Also das war ja auch dieser Spruch von Xabi Alonso, nachdem wir gegen Bremen im Jahr zuvor die Meisterschaft geholt haben. Ja, aber wir wollen mehr und natürlich will man mehr und natürlich will man auch europäisch den nächsten Schritt gehen und würde am liebsten, also wäre nichts geiler gewesen, als wenn man gesagt hätte, komm, mit der Mannschaft in so einer Win-Now-Situation, in der sich Bayer Leverkusen befindet, weil ja eben auch viel passieren wird im Kader und einige Spieler gehen werden. ja, warum nicht das Finale in München erreichen? So einfach nur als kühner Wunsch. Ja, ich finde, das sollte auch erlaubt sein, als amtierender deutscher Meister, sich das vorzunehmen. Und die Ligaphase hat das ja auch gezeigt. Also da haben wir ja wirklich gut performt auch. Wir sind als einzige deutsche Mannschaft durch die Ligaphase in die nächste Runde gekommen. Und das ist auch ein Achievement, was man erreicht hat diese Saison. Und trotzdem muss man, glaube ich, sollte man so ehrlich zu sich selber sein und jetzt nicht irgendwie abheben und sagen, ja, man wird auf jeden Fall wieder deutscher Meister, sondern die Erwartung zu haben, wieder mitzuspielen um die Meisterschaft, aber so realistisch zu sein, dass man halt auch einschätzen kann, dass die Konkurrenz, und die größte Konkurrenz war, glaube ich, für alle immer der FC Bayern, weil vielleicht nimmt das Dortmund und Leipzig, das hat sich ja auch bewahrheitet, ein bisschen zu viel weg, aber die haben nie eine Rolle um die Meisterschaft gespielt diese Saison. Frankfurt auch nicht realistisch, auch wenn sie sehr gut performt haben. Und dann ging es halt um Leverkusen oder München. Und allein das zu haben, glaube ich, ist gar nicht ein so großes Spannungsfeld, weil die Erwartungen, obwohl sie höher waren diese Saison, trotzdem so realistisch waren, dass man sie gut managen konnte. Das Einzige, was wirklich für einen kleinen Bruch gesorgt hat, glaube ich, auch so im Herzen, war wirklich Bielefeld. Das war das, wo zum ersten Mal auch, wo du gemerkt hast, ich war auch in Bielefeld, ich habe mir eigentlich geschworen, nie wieder nach Bielefeld zu fahren, weil es immer unangenehm ist, in Bielefeld zu sein. Und für mich war Bielefeld auch das wirklich unangenehmste Los von allen, weil du hast es ja einerseits gesagt, ja, du kriegst einen Drittligisten, du musst das eigentlich schaffen und da ist die Fallhöhe. Da ist genau das, was du auch als Bayer Leverkusen so oft schon geschafft hast, nämlich gegen Drittligisten oder unterklassige Mannschaften genau dann auszuscheiden. Das hat auch zum ersten Mal, da gab es ja auch die Szenen mit Xhaka am Zaun und all das, ne? Da war sehr viel Frust dabei, weil die höchste Erwartung war, glaube ich, tatsächlich den DFB-Pokal wieder zu verteidigen. Und das hat man nicht geschafft. Und da hat sich dann dieses kleine Spannungsfeld, wenn ich dieses Wort einfach nochmal benutzen darf, auch in Richtung Mannschaft und in Richtung dem, was dann zum Saisonausklang quasi noch drin war, so diese letzte kleine Chance, Meister zu werden, die es de facto ja gar nicht gab, da muss man ja auch ehrlich sein, dass man die noch irgendwie nutzen wollte, so ich habe keine Chance, aber nutze sie. Das gehört dazu, das ist ein Lernprozess auch für uns, wirklich in diesem Spektrum auch weiterzuarbeiten und ja, da auch wieder anzuknüpfen.
Lass mal bei diesem Bielefeld-Spiel bleiben, weil das war der auch nach außen hin sichtbare Bruch und eben diese eine Szene, ich weiß, da können Leverkusen-Fans schon nicht mehr drüber reden, weil sie standen ja nicht stellvertretend da am Zaun und haben mit Granit Xhaka diskutiert, aber da du in Bielefeld warst, hast du ja auch vorher den dann immer schwächer werdenden Support erlebt, zumindest habe ich so am Fernseher wahrgenommen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was auch rüberkommt, aber ich hatte den Eindruck, irgendwann war da schon sehr viel Ernüchterung im Block und nur der Pfostenkopfball oder Lattenkopfball von Schick war nochmal so ein kurzes Aufbäumen dann kurz vor Ende der Spielzeit. Weil du jetzt gesagt hast, das war der Bruch, muss man da vielleicht auch noch die beiden Champions-League-Spiele gegen Bayern mit dazu nehmen, die ja vorher stattgefunden haben, wo man ausgeschieden ist, aber halt in einer Art und Weise, die vielleicht schwerer zu verdauen war?
Gute Frage. Also nach dem Hinspiel gegen die Bayern war es ja schon so, dass man im Grunde genommen wusste, was Sache ist. Ne? Entweder du schaffst es in Leverkusen wirklich eindeutig zu gewinnen, früh das Heft in die Hand zu nehmen oder eben nicht. Ich finde, dass die Mannschaft sich im Rückspiel so gut verkauft hat, dass das Wissen, dass man sich das natürlich in München irgendwo zerlegt hat, das Ganze ein bisschen abgefedert hat, sag ich mal. Und auch dieser potenzielle Bruch, der hätte entstehen können, weil du eben gegen die Bayern ausgeschieden bist und so eindeutig ausgeschieden bist über zwei Spiele. Da überwog aber noch, du hast ja den DFB-Pokal. Also das in der Champions League, das ist ja das Bittere an diesem System, dass du zwar als Qualifikant aus der Ligaserie direkt auch im Achtelfinale, nachdem die Mannschaften, die sich noch über diese Playoff-Runde qualifizieren mussten, gegen einen Top-Verein kommen kannst, du hast da keinen signifikanten Vorteil, dass du aus der Ligaphase kommst und dann direkt gegen die Bayern spielst. Das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns in München total schlecht verkauft haben und das wirklich ganz, ganz schlimm war. Aber dieses Wissen, okay, Champions League, wir haben nochmal, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor diesem Champions League-Rückspiel gab es ja diese Belief-Schilder, wie bei Ted Lasso.
Ja, genau, habe ich gesehen.
Aufgehängt worden sind.
Fand ich witzig.
Ja, da haben die Leute gelacht und das war dann so.
Aber wer hat die aufgehängt, weiß man
der
das?
Verein.
War der Verein selber, okay.
Genau, der Verein selber. Es gab irgendwie so eine Twitter-Aktion und plötzlich hat der Verein das aufgenommen und hat dann diese Schilder aufgehängt. Und ich fand das total toll, weil du hast diesen Spirit wieder gemerkt, den es in Leverkusen dir aufgebaut wurde, auch in der Vorsaison. Und trotzdem hat sich die Mannschaft im Rückspiel gut verkauft und ja, man hat alles gegeben und ja, hat halt nicht geklappt. Aber man wusste, man spielt noch in Bielefeld den DFB-Pokal und das war der eine Pokal, den wir alle dann doch noch haben wollten. Und du sagst, der schwächer werdende Support. Ich glaube, dass sehr viel Schockstarre in Bielefeld zu spüren war, als klar war, das wird heute nichts. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass das nichts wird. Man hat auch so ein bisschen die Ideenlosigkeit von Xabi Alonso bei vielen hinterfragt. Also es wurde auch viel in dem Bereich, wo ich stand, kritisiert an der Art und Weise, wie man dieses Spiel angegangen ist. Der Matchplan, der nicht ersichtlich war, der nicht aufgegangen ist, im Gegenteil, der komplett nach hinten losging im Grunde genommen. Und ja, natürlich hat man nochmal Hoffnung geschöpft, als dann so diese letzten paar Chancen kamen und als man nochmal diese Idee hatte, so Leverkusen und du kommst nochmal ran.
Also wenn jemand immer Hoffnung haben sollte, dann ja wohl Leverkusen-Fans nach der letzten Saison.
Aber auch da, wenn du länger dabei bist und wenn du Jahre mitgemacht hast und Jonathan Tah hat das in seinem Abschiedsvideo gesagt, wo du viel Scheiße gefressen hast auch und man muss das immer in Relation sehen. Ja, also wenn dein Leverkusen-Fan und auch da lese ich jetzt schon wieder Kommentare, Leverkusen-Fans und Scheiße fressen, ne? Gehen wir nach Schalke und so. Ja, das ist es aber. Also man kann sich nicht vergleichen mit einem Verein, der gegen den Abstieg spielt, aber du kannst dich halt in deiner Ebene, in deiner Bubble vergleichen. Und da wusste man dann schon, es ist immer noch unser Bayer Leverkusen. So, das ist halt, du kommst da auch nicht wirklich raus in so einem Spiel und dann hat sich das einfach auch entladen, weil vielleicht war dann dieser potenzierte Bruch, der dann unten am Zaun passiert ist, der viel, viel größer, viel, viel kleiner war intern, also auch innerhalb der Szene oder mit den Leuten, die ich gesprochen habe, als es nach draußen hin wirkte. Weil natürlich wirkt das immer dramatisch, ne? Wenn ein Führungsspieler am Zaun steht und es gibt Gefuchtel und Finger zeigen hier und der Security-Mann schiebt ihn schon zurück, als ob sich da gleich geprügelt wird. Also, aber natürlich waren alle gefrustet an dem Abend und weil alle aber auch wussten, dass irgendwo die Saison endet, im Grunde genommen, an dem Abend.
Und ja, klar.
Ja, das natürlich für Unmut sorgt, ist klar. Aber ja, das gehört halt dazu. Auch das ist Teil dieses Lernprozesses.
Ich würde mal gerne noch auf eine andere Art und Weise auf diese entscheidenden Spiele blicken. Also es gab noch mehr entscheidende Spiele und das kommst du ja auch, glaube ich, noch im weiteren Verlauf mit dazu. Aber wenn wir eben bei diesem Champions League Spielen bleiben und bei diesem DFB-Pokalspiel. Also zum einen fürs Rückspiel ist wichtig zu wissen, Florian Wirtz verletzt sich vorher und ist im Rückspiel nicht mehr mit dabei. Also das heißt, die Hürde wurde noch ein bisschen höher für Leverkusen und das hat aber logischerweise auch das Erwartungsmanagement betroffen. Und auf der anderen Seite ist es so, wir werden, denke ich, heute noch öfter darüber sprechen, wie auch das Ansehen von Xabi Alonso gelitten ist viel zu viel. Aber wie es hinterfragt wurde, du hast es selber schon gesagt, die Spielweise wurde hinterfragt und das ist was, das kennen wir aus der Vorsaison, logischerweise weniger. Und da ist unter anderem das Hinspiel bei Bayern in der Champions League auch ein Beispiel für, weil er eben mal wieder einen defensiven Ansatz gewählt hat. Ich glaube, es stand auch in dem Spiel wieder kein Stoßstürmer, kein klassischer auf dem Feld. Und jetzt kann man das von zwei Seiten sehen. Man kann das so sehen, dass nichts von dem funktioniert hat, was er sich vorgenommen hat. Denn es war eine klare 0-3-Niederlage und hätte hinten raus auch 0-4 werden können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ja die Niederlage von zwar dominanten Bayern herbeigeführt wurde, aber durch Fehler extrem begünstigt wurde. Also Kova lässt den Ball fallen vorm 0-2 und Mukiele holt sich eine wirklich nicht besonders schlaue gelb-rote Karte und ab dann ist man in Unterzahl und dann ist sowieso jeder Matchplan irgendwie schwierig gegen ein ballbesitzorientiertes Team. Also wie heftig würdest du denn Xabi Alonso dafür kritisieren wollen, dass er da eben die Spielweise aus der Vorsaison ein bisschen verleugnet hat in manchen Spielen, wie eben in diesem Hinspiel?
Ja, ich habe das auch ziemlich öffentlich eigentlich gemacht, ne? Auch im BayPod, unserem Bayer-Podcast, dass ich schon glaube, dass Xabi Alonso, und das gehört ja aber auch zum Trainerberuf dazu, dass du nicht alles richtig machen kannst und dass du Situationen hast, wo deine Idee vielleicht nicht aufgeht, weil sich der Gegner aber auch darauf einstellen konnte, ne? Also wir haben ja gegen die Bayern in München meistens genauso gespielt. Es war so ein Muster, ja, was du auch wieder umsetzen wolltest. Und die Bayern haben uns komplett, ja, ich will sagen ausgehebelt, aber es war das perfekte Spiel der Bayern auch an dem Tag. Das kommt halt auch dazu, ne? wenn die Bayern pressen wie Sau und du kriegst keine Entlastung, du hängst eigentlich nur hinten drin, du kannst aber auch keine langen Bälle spielen auf den Turmspieler vorne, weil einfach kein Turmspieler da ist. Ja, und Amin Adli kann zwar hoch springen, also er kann wirklich hoch springen für seine kleinere Größe, aber der kann ja auch keine Bälle festmachen dann. Und trotzdem glaube ich, dass grundsätzlich der Ansatz der richtige war, weil im Endeffekt das Tempo in den Spielen in München zuvor auch immer geholfen hat, wenn wir zur Entlastung gekommen sind. Nur da sind wir gar nicht zur Entlastung gekommen. Und das, was Xabi Alonso aber hat, und ich finde, das spricht für ihn, das spricht aber auch gegen ihn, und das wird auch was sein, woran er arbeiten muss, glaube ich. Es ist so eine latente Sturheit erkennbar gewesen in einigen Spielen diese Saison, wo er nicht abrücken wollte von dem, was er sich vorgenommen hat. Weil er, glaube ich, immer noch dachte, ja, aber die Qualität ist da und wir schaffen das schon und wir kommen da auch wieder hin. Wir brauchen nur ein, zwei Situationen, wo wir in unseren Modus kommen und dann wird das schon gehen. Das war gegen Bielefeld vielleicht auch ein Stück weit so, wo er sich den Matchplan der hohen Bälle genommen hat. Stumpfer Rasen, es ist eigentlich vollkommen egal. Ja, dann musst du vielleicht auch was verändern, einen neuen Impuls setzen. Und da gibt es dann schon so Situationen, wo man halt sagen kann, ja, da habe ich so ein bisschen Pep Guardiola erkannt. So, weißt du, diese latente Sturheit, einfach das auch nicht einsehen zu wollen, dass vielleicht etwas gerade nicht funktioniert. Aber das gehört, glaube ich, zur Entwicklung eines so jungen Trainers auch einfach dazu. Und da ist Leverkusen, und das muss man auch einfach sagen, das perfekte Lernfeld dafür, weil du ja nicht sofort irgendwo ins Fadenkreuz der Berichterstattung gerätst, sondern, ja, mein Gott, Leverkusen, ne? So, ja, letztes Jahr diese Hammersaison und dieses Jahr dann halt nicht ganz so gut, aber immer noch gut genug. Aber wenn dir das bei Real Madrid passiert, wo er jetzt wahrscheinlich hingeht, da bist du natürlich viel, viel schneller irgendwo mal in der Superkritik. Und du sagst es, das Ansehen von Xabi Alonso hat ein bisschen gewackelt. Das würde ich ein bisschen anders formulieren, aber ich glaube trotzdem, dass einige Leute erkannt haben, dass wenn gewisse Dynamiken in der Mannschaft gegen ihn, also nicht gegen ihn persönlich laufen, sondern gegen seinen Matchplan laufen, danke, dann glaube ich schon, dass er noch nicht ganz so weit ist, wie er, glaube ich, sein müsste, um das dann auch nochmal auf das andere Level zu heben. Aber ich mache ihm dafür keinen Vorwurf. Das ist einfach das, was er nun mal zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und würde aber jetzt auch nicht sagen, dass wir da jetzt ausgeschieden sind, weil er da irgendwie kolossal was falsch gemacht hat. Weil es kam so viel zusammen den Spielen gegen München. Und wirklich, ich finde, man sollte auch aufpassen, dass man nicht die Leistung der Bayern durch das eigene Unvermögen und die Fehler diskreditiert. Weil die Bayern haben für mich bei diesem Hinspiel in München das nahezu perfekte Spiel abgeliefert. Also das hätte auch im DFB-Pokalspiel so laufen können. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein neuralgisches Spiel gewesen, ja. Wo die beiden in Unterzahl sind und uns trotzdem relativ gegen die Wand spielen. Aber da hast du Entlastung gehabt, ne? Das war genau das. Du bist trotzdem zu Entlastungsmomenten gekommen und hast dich nicht so einschnüren lassen. Und ja, es hat einfach an dem Tag nicht funktioniert. Aber trotzdem gab es im Saisonverlauf durchaus Situationen, wo ich sage, Alonso, und ich glaube, das weiß er auch. Und das hat aber auch dafür gesorgt, dass einzelne Spieler natürlich unzufrieden waren, die immer weniger Spielzeit bekommen haben, weil er ja seine, sag ich mal, 12, 13 Spieler hat und Spieler 14, 15, 16 sind nicht so zum Zug gekommen, wie sie hätten zum Zug kommen können, wenn er vielleicht ein bisschen offener gewesen wäre, hin und wieder mal was outside the ordinary zu machen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, wobei auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es gab ja auch die Spiele, in denen er rotiert hat, also ich kann mich an Wolfsburg-Heimspiel erinnern, 0-0 war das. Wir reden auch gleich noch über die vielen Unentschieden. Da hat er komplett durchrotiert. Und man muss aber auch ehrlicherweise sagen, also zwei Punkte finde ich da noch relevant. Das eine ist eben, wenn er rotiert hat, dann hat man auch immer wieder dann doch gesehen, warum die andere Startelf seine Startelf ist. Also es gab einen Qualitätsabfall und das habe ich in der Vorsaison so nicht gesehen, ehrlicherweise. Und der zweite Aspekt dazu ist, das ist ja total interessant, dass wir ihm jetzt vorwerfen, stur zu sein, zu sehr von seinem Matchplan überzeugt zu sein, haben wir nicht noch, also wir zwei doch auch, wir haben doch letzte Saison gesprochen nach dem 3-0 in der Liga gegen Bayern und haben wir da nicht noch thematisiert, dass in vor allem in der Halbzeit ganz oft Alonso so umstellt, dass er quasi einfach sich das angeguckt hat, was der Gegner macht und in der zweiten Hälfte geht's dann ab.
Genau, und das ist auf andere Weise dieses Jahr nicht so oft vorgekommen. Er hat jetzt nicht so durchgewechselt in der Halbzeit. Also er hat wirklich sehr selten in der Halbzeit was personell verändert. Und er hat dieses Talent, und das haben ja auch viele Spieler immer wieder unterstrichen, auch diese Saison, schon das Richtige zu sagen in der Halbzeit, aber wenn du natürlich in die zweite Halbzeit gehst, aber nicht in diesen Rhythmus kommst, den es dann braucht, um das auch umzusetzen, dann hast du dieses Spiel gegen Wolfsburg, war eigentlich ein Paradebeispiel dafür, weil da hat er ja nicht nur personell rotiert, sondern auch taktisch rotiert. Also da haben wir ja im Grunde genommen ein 3-5-2 gespielt, was wir davor die Spiele eher nicht so gespielt haben, und da kam das halt nicht so zur Geltung, sage ich einfach mal. Wolfsburg stand auch unfassbar tief in diesem Spiel. Also ich erinnere mich an dieses Spiel, weil es wirklich ganz, ganz schlimm war tatsächlich.
Das war ja direkt nach dem sehr glücklichen Weiterkommen gegen Köln im DFB-Pokal.
Ja, genau. Aber ich glaube, das, was wir natürlich hatten und haben dieses Jahr, ist eine gewisse Berechenbarkeit gewesen. Ne? Unabhängig dessen, dass wir natürlich eine brutale Qualität in der Mannschaft auch hatten, sind die Schlüssel, die Alonso letztes Jahr noch anlegen konnte, um die Schlösser aufzumachen, dieses Jahr, sage ich mal, nicht ganz so geölt gewesen. Ja, weil im Endeffekt der Gegner einfach sehr, sehr viel wegen meiner Rostmittel auf dieses Schloss kippen konnte und es dann immer schwieriger war für die Mannschaft, genau diesen Schlüssel so umzudrehen, dass man das Spiel drehen konnte. Du hast dann aber auch so Spiele gehabt wie in Stuttgart, wo das funktioniert hat, ne, wo du hinten raus dann nochmal wieder so richtig in Schwung gekommen bist, wo du auch gemerkt hast, das war im Grunde so, also das Spiel gegen Köln, weil es aber auch aus vielen Bereichen natürlich überemotional war, weil es ein Spiel gegen Köln war, weil es DFB-Pokalfinale war, aber dieses Spiel in Stuttgart.
Nicht Finale, aber Viertelfinale.
Ja, für uns war das schon so ein kleines Finale.
Ja, okay.
Von Janus sagen. Und für Stuttgart, dieses Spiel in Stuttgart, weil eben die Spiele gegen Stuttgart auch so aufgeladen sind aus den letzten anderthalb Jahren. Da hast du auch beim Jubeln gemerkt und die Art und Weise, wie dieses letzte Tor gefallen ist, dass so dieser Spirit noch da ist, aber den haben wir einfach viel zu selten so final entfachen können. Und das sind dann halt so Sachen, letztes Jahr, wenn es dir oft gelingt, dass du in der Schlussphase deine Tore machst, dann kannst du irgendwann nicht mehr von Glück sprechen. Das sehe ich nach wie vor so, weil das war auch Teil des Systems, das Ganze immer bis zum Schluss auszureizen. Aber was natürlich war, du bist in den Rhythmus gekommen und die Gegner haben es geschafft, dieses Jahr diesen Rhythmus relativ häufig zu brechen. Und ja, dann bist du einfach mit zu vielen Unentschieden und nicht ausreichenden Punkten nicht in der Lage gewesen, nochmal die Schale nach Leverkusen zu holen.
Und damit sind wir ja schon im zweiten Aspekt gelandet, nämlich zu viele Unentschieden. Es waren 14 in allen Pflichtspielen in dieser Saison. Und ich würde gern einsteigen in der Diskussion dieser Unentschieden mit der vorsichtigen Frage, muss man nicht einfach sagen, dass Leverkusen schon eigentlich sehr viel genauso gut gemacht hat wie in der Vorsaison, aber es hat eben einfach in manchen Spielen aus komischen Gründen nicht gereicht und zum Teil ist man da selber für verantwortlich, weil man nachlässig geworden ist. Also ich denke, über die Defensive werden wir noch sprechen müssen. Aber wenn man sich allein so Spiele nimmt, wie eben das 0-0 zu Hause gegen Bayern, es ist total absurd, dass dieses Spiel 0-0 ausgeht, dass Leverkusen das nicht klar und deutlich gewinnt. Dann haben wir jetzt drüber gesprochen, wie auch individuelle Fehler in der Champions League auch zu Problemen gesorgt haben. Dann fällt dir Florian Wirtz ausgerechnet in dieser Phase auch noch aus. Also kann man nicht vielleicht auch einfach sagen, Leverkusen hatte in der Vorsaison wirklich fast alles Glück dieser Sportwelt auf seiner Seite und in dieser Saison erwartbarerweise eben nicht, weil normalerweise wiederholt sich sowas nicht und dann ist das eben das, was wir in der Vorsaison auch gesehen hätten, eben abzüglich ein paar Nachspielzeittoren und ein paar Fehlern, die man eben nicht macht in der Defensive?
Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Man hat sich in der letzten Saison das Glück mehr erzwungen und diese Saison hat man das nicht so hinbekommen. In diesen Spielen, die du ansprichst. Da würde ich nämlich 100% zustimmen. Es ist überhaupt nicht so, dass wir auch nur in einem Bereich wirklich signifikant schlechter geworden sind als das letzte Jahr. Finde ich wirklich. Du hattest eben so Spiele gegen München, das 0-0 war natürlich auch aus der Überemotionalität ein ganz, ganz schwieriges 0-0, weil du hast gedrückt, du hast gepusht, du hast gepowert und wenn der Wirtz am Ende dieses Ding einfach reinschiebt, explodiert dieses Stadion und dann sage ich dir, wären wir deutscher Meister. Also das war genau das. Wir hätten uns wieder hier unterhalten vielleicht nach dem Spiel und ich hätte wieder gesagt, wir wären deutscher Meister, weil genau das war dieses 3-0 in der Vorsaison. Dann hast du diesen kompletten Brustlöser, vor allem gegen die Bayern. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass du das Ding auch schon in der Hinserie eigentlich mit den Unentschieden gegen Kiel zu Hause, in Bremen, in Bochum, das sind genau diese Unentschieden gewesen, die das am Ende, glaube ich, auch kaputt gemacht haben. Weil wenn du die Punkte aufrechnest, und ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wer weiß, ob du diese Spiele dann überhaupt gewinnst, aber dann hätte ich lieber gesagt, wir verlieren mal das ein oder andere Spiel, gewinnen aber dafür zweimal mehr, dann bist du trotzdem punktemäßig noch ein bisschen besser mit dabei. Und dann kannst du auch hinten raus noch ein bisschen mehr Druck auf die Bayern aufbauen. Deswegen stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde, Bayer Leverkusen hat nichts schlechter gemacht, aber es gab Spiele, wo man nicht in der Lage war, genau dieses Glück zu erzwingen, was du in der Vorsaison geschafft hast. Und gerade in Spielen gegen die kleineren Mannschaften, die du in der Vorsaison eigentlich alle relativ souverän und stabil durchgezogen hast, hast du dich diese Saison echt schwer getan und bist nicht zur Lösung gekommen, wenn tiefstehende Gegner da waren. Und das ist vielleicht etwas, da, das ist halt schade, weil ich glaube, es wäre auch diese Saison mehr drin gewesen, wenn ich ehrlich bin.
Und aus der Sicht ist das ja sehr gut nachvollziehbar. Du hast es jetzt schön dargelegt. Bei der Aussage aber, dass man nicht schlechter gemacht hätte als im Vorjahr, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich dem zustimmen würde. Also das würde ich jetzt als Frage an dich dann zurückreichen. Also zwei Kennziffern dazu, und wir beide haben ja aber alle Spiele gesehen. Wir haben ja auch die Spiele dazu im Hinterkopf. In der Vorsaison hatte man in Expected Goals Against Wert von 29,9, also sagen wir einfach 30 Tore, hätte man statistisch gesehen fangen sollen, und kassiert selber hat man dann 24, da war man sehr viel besser. In dieser Saison 36 Tore statistisch gesehen und 43 hat man kassiert. Also da ist ja ein deutlicher Unterschied von 18 Toren. Und ähnlich ist es ehrlicherweise auch beim Expected Goals Wert, der ist auch wesentlich niedriger. Also muss man nicht schon sagen, also klar, es hing auch wieder an Kleinigkeiten, und das war ja quasi gerade unsere Einflugschneise, ob nicht manches von unserer Kritik auch von uns beiden daher kommt, dass halt einfach manche Spiele nicht gewonnen wurden, die in der Vorsaison gewonnen wurden. Aber ich würde schon sagen, dass es eben sowohl vorne als auch hinten ein bisschen weniger war als in der Vorsaison, die natürlich auch eine Farbesaison war.
Okay, den Punkt nehme ich sogar. Also insbesondere defensiv, glaube ich, hat man zu viel zugelassen, hat man weniger Stabilität gehabt, als es vergangene Saison der Fall war. Also die Abwehr wurde ja auch, ich meine, Jonathan Tah war halt der Anker, und letztes Jahr gab es halt mehrere Anker, die sich das aufeinander verteilt haben. Das hat auch den Torhütern geholfen, ne? Also dazu kamen natürlich noch Unsicherheiten bei den Torhütern. Radetzky hat eine schlechtere Saison gehabt als letzte Saison. Und auch Kovac war einfach in einigen Spielen echt ein Totalausfall. Was vorne angeht, ja, das Problem ist, ich kann ja schlecht gegen Fakten sprechen, ne? Weil dann will ich
doch,
ja, auch.
Klar, weil Statistik ist nicht alles. Also.
Nee, aber es ist schon so, ne? Es ist schon so, dass du. Also ich glaube, was wir letztes Jahr hatten, war, wir waren einfach viel effizienter. Dann doch. Wir hatten, glaube ich, einfach aus weniger mehr gemacht, als vielleicht drin war. Und dieses Jahr haben wir in einigen dieser Spiele, die dann auch unentschieden ausgegangen sind, eigentlich viel versucht und vieles war eher fruchtlos, aber dann eben auch die Tore nicht gemacht. Und trotzdem steht ja halt, ich glaube, Patrick Schick bei 21 Toren oder sowas diese Saison, was ja für einen Stürmer auch ein Top-Wert ist, muss man sagen, in der Fußball-Bundesliga. Da muss er sich ja nicht verstecken.
Er hat mehr Tore pro 90 Minuten geschossen als Harry Kane.
So, und das ist halt, gerade wenn du dann so ein Victor Boniface noch im Hintergrund hast, gut, da gab es im Winter ja noch andere Situationen, die vielleicht aus Vereinssicht besser gewesen wären als das, was am Ende geworden ist, weil es jetzt auch eher ein unrühmlicher Abschied, glaube ich, an der Stelle. Aber wenn ich das jetzt darauf beziehe, dann muss ich dir natürlich recht geben. Dann muss ich mein Kommentar so weit relativieren, dass ich sage, okay, das hat man vielleicht schlechter gemacht, ist halt auch wiederum falsch, weil ich denke mir halt, ja, du hast mehr zugelassen, du kannst aber auch sagen, du bist ja gezwungenermaßen dazu getrieben worden, mehr zuzulassen, weil die Gegner dich aufgefordert haben, mehr für das Spiel zu machen, während letztes Jahr viele Gegner trotz allem mitgespielt haben gegen uns, ja, und uns hinten raus ja noch die Räume gegeben haben, weil warum haben wir es denn überhaupt geschafft, diese Last-Minute-Tore im Jahr zuvor zu machen? Weil wir die Gegner dazu aufgefordert haben, mehr zu laufen und weniger Kraft und Energie am Ende zu haben. Und dieses Jahr haben sich viele Gegner einfach gedacht, das beste Mittel gegen Leverkusen ist ja eigentlich, nicht zu viel zu machen und Nadelstiche zu setzen. Sei es über Standardsituationen, weil da sind wir anfällig. Das muss man sagen. Ich glaube, die meisten gefühlt, also im Stadion, als ich im Stadion war, die gefühlt meisten Gegentore haben wir nach Standardsituationen bekommen, weil die Aufteilung schlecht war, weil die Torhüter nicht gut reagiert haben in der Strafraumbeherrschung, bei Ecken und Freistößen, die aus dem Halbfeld kamen. Aber ansonsten ist es halt so, dass trotzdem ein Hinkapié, ein Tah, auch ein Frimpong, der gelaufen ist wie ja hin und her und getan hat. Also ich würde jetzt auch keinem Spieler individuell sagen, dass der im Grunde genommen jetzt, sag ich mal, wenn er letztes Jahr eine 1 hatte, dieses Jahr auf einmal eine 3 hat. So, sondern es sind so diese Komplettsituationen eigentlich gewesen, die jetzt natürlich in der Faktenlage eher dafür sprechen, dass es schlechter geworden ist, weil aber eben auch das komplette Spiel gegen Leverkusen ein bisschen anders geworden ist. Und da bin ich wieder beim Thema Berechenbarkeit, weil es ist einfach so gewesen, dass wir in vielen Situationen vielleicht ein Stück weit zu berechenbar waren für den Gegner auch.
Ja, das ist interessant, weil ich habe mich nämlich auch genau diese Frage gestellt und habe dann mal verglichen in der Vorsaison, wie viele Spiele hatte man mit weniger als 50% Ballbesitz, weil Leverkusen ist ja eine Ballbesitzmannschaft, deswegen habe ich mir quasi die Ausnahme genommen. Und das waren 7 Spiele, von denen hat man kein einziges verloren. Klar, in der letzten Saison hat man ja einfach nicht verloren. Und in diesem Jahr waren es aber nur 8 Spiele. Das heißt, eigentlich hat sich's gar nicht so sehr verschoben. Was aber sehr auffällig ist, ist der Unterschied in der offensiven Produktion. Also man hatte in dieser Saison 12 Pflichtspiele mit einem Expected Goals Wert von kleiner als 1, also 1,0. In der kompletten letzten Saison nur ein einziges Spiel und das war das Finale gegen Atalanta. Wo man allerdings auch gesehen hat, wo auch andere Teams gesehen haben, so mit einem so extrem mannbezogenen hohen Pressing, so kannst du Leverkusen auch vom eigenen Tor weghalten. Also da kam der schlechte Expected Goals Wert her, weil man ja gar nicht ins Angriffsdrittel oft genug gekommen ist. Und unter anderem Bayern hat es ja genau so versucht zu spielen. Stuttgart hat es versucht so zu spielen. Aber ehrlicherweise, dann endet die Liste schon relativ schnell. Andere haben wieder im Bus geparkt, Gladbach und so weiter, so wie immer gegen Leverkusen. Aber das fand ich eben einen interessanten Befund, dass sich eben so sehr gar nicht verändert hat in der Herangehensweise der Gegner. Aber es hat sich ja bei Leverkusen dann doch einiges verändert. Also zum Beispiel der Spieler mit den drittmeisten Ballkontakten in der letzten Saison und ligaweit war er, glaube ich, auf Rang 5 oder 6, war Jonas Hofmann. Da können wir die Ballkontakte jetzt nicht an 2 Händen zählen, aber arg viel mehr Hände brauchen wir nicht, um die darzustellen in dieser Saison. Wie blickst du denn jetzt mit dem Wissen, wie die Saison gelaufen ist, darauf, dass er letztlich keinerlei Chance mehr erhalten hat?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich eine sehr hohe emotionale Verbundenheit zu Jonas Hofmann habe und es mir schwerfällt, das nicht sehr positiv für ihn zu sehen. Es gibt auch gar keinen Grund, das negativ für ihn zu sehen, weil das meine ich auch so ein bisschen mit Sturheit vielleicht bei Xabi Alonso, wenn er merkt, dass Spieler, und das war auch letzte Saison schon so, wenn er merkt, dass Spieler 14, 15, 16 nicht das bringen, was er sich wünscht für das Spiel, dann spielen die einfach nicht mehr. Dann bekommen die auch keine Chance mehr, dann bekommen die sporadische Chancen und ja, sinnbildlich ein bisschen das Spiel in Heidenheim, ne, wo Hofmann kommt, 10 Minuten spielt und plötzlich dreht sich das ganze Spiel. Und das ist halt auch so ein bisschen was, wo ich den Frust von Jonas Hofmann dann auch verstehe, weil er natürlich in der Vorsaison ein Spieler war, insbesondere in der Phase, wo er verletzungsfrei geblieben ist, wo er ein sehr, sehr wichtiger Faktor war, wo er sehr viel Schwung für sich selber aber auch hatte und dieser Schwung ist ihm auch ein bisschen abhanden gekommen. Ne? Also ist so ein bisschen so dieser unbekümmerte Junge nicht mehr auf dem Feld. Also du hast ihm auch angemerkt, ich finde, Jonas Hofmann ist einer der Spieler, dem merkst du die Emotionen an. Der hat kein Pokerface. Wenn der unzufrieden ist oder wenn der unglücklich ist, dann sieht man das in seinen Augen. Und der ist ja nur unglücklich gewesen diese Saison. Ich hoffe trotzdem, dass er bleibt und ich hoffe trotzdem, dass er unter dem neuen Trainer wieder seine Chancen bekommt. Und ich glaube, dass er ein wertvoller Spieler sein kann, weil er sehr viel Erfahrung mitbringt und auch sehr viel Spielintelligenz mitbringt. Und gleichzeitig muss ich dann auf das Urteil von Xabi Alonso vertrauen und sagen, okay, wenn er so negativ ihm gegenüber eingestellt war, dass er ihn gar nicht mehr hat spielen lassen, dann muss das ja auch Gründe haben. Dann muss das Gründe haben, dass er vielleicht vom Tempo her nicht ausreichend genug war für ihn, dass er vielleicht zu eindimensional ist auf der Position, auf der er spielen kann, weil wir ja sehr viel rochieren auch innerhalb der Position. Also Wirtz, Teller, Adli, wer auch immer gerade diese Position besetzt, die wechseln ja immer untereinander und da hat Hofmann vielleicht seine Schwächen auch. Ja, also vielleicht ist Hofmann einfach der, den du auf die native 10 stellen kannst, der seinen Korridor hat und relativ zentral spielt, wo er nicht genötigt wird, jetzt noch die Sprints auf Außen anzuziehen. Aber wenn er das machen kann, so wie zum Beispiel gegen Heidenheim, wo er genau diese Position eigentlich gespielt hat, also so ein Mischmasch eigentlich aus 8 und 10, irgendwo halt zentral, ja, also nicht über die Außen kommen musste und das Ganze so ein bisschen in die Hand nehmen konnte, da hast du plötzlich gesehen, das sind seine Stärken, aber ja, wo hast du das denn noch? Weil ein Florian Wirtz zum Beispiel, der spielt ja nicht stur im Zentrum. Der spielt ja mal links, mal rechts, mal im Zentrum, mal ganz vorne. Du weißt nie, wo der gerade steht. Und ja, trotz alledem ist es schon so, dass einige Spieler, finde ich, aus dem letztjährigen Kader ihre Rolle so ein bisschen verloren haben. Robert Andrich ist ja genau das Gleiche, ja, der auch nicht mehr diese Kernrolle eingenommen hat, die er in dem Jahr zuvor hatte. Victor Boniface ist genauso ein Spieler, der im Jahr davor ein ganz wichtiger Faktor für das Spiel von Xabi Alonso war und diese Saison eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Also das ist natürlich Fluch und Segen, dass du den Kader weitestgehend zusammenbehalten hast, aber ja, es ist gerade bei Jonas Hofmann super bitter für ihn, weil ich glaube, dass er natürlich immer will und ja, einerseits muss man Alonso respektieren für seine Entscheidung und sagen, okay, er weiß mehr als wir, wir blicken auch nur von außen drauf und aus emotionaler Sicht habe ich mich für Jonas Hofmann natürlich sehr, sehr schlecht gefühlt, muss ich wirklich sagen und war auch sehr traurig, dass er so selten zum Zug kam und hoffe, wie gesagt, einfach, dass er bleibt und hoffe, dass er unter dem neuen Trainer nochmal neuen Anlauf nehmen kann.
Ich habe da jetzt eine Frage, ich hoffe, dass die nicht falsch verstanden wird, weil die ist nicht so in Klischee gedacht, wie sie klingt. Aber zum Beispiel, als du gerade gesagt hast, in den Halbräumen, da war ja Florian Wirtz, da stand ja zum Beispiel auch Grimaldo. Also es war ganz interessante Änderung zur Vorsaison. Grimaldo in der Vorsaison viel auch hinterlaufen und eben viel auf dem Flügel geblieben. In dieser Saison hat manchmal Grimaldo den Zehner gespielt oder zumindest den linken Halbraum bespielt. Also viel, viel zentraler. Deswegen, da hat sich schon was verändert. Und auch ob bei der Kaderpolitik, da haben wir nämlich vor der Saison, haben wir da noch drüber geredet in der Saisonvorschau und das wurde ja auch begleitet. Man hat den Eindruck, dass Xabi Alonso mit jeder Transferperiode Leverkusen mehr zu seinem Team machen wollte, was völlig legitim ist, aber kann es vielleicht sein, und das ist jetzt die etwas problematisch klingende Frage, kann es vielleicht sein, dass Alonso zwar sich ein sehr gutes Alonso-Team gebaut hat, eben zum Beispiel mit einem Garcia, der ja auch viele Spielminuten gemacht hat, die Jonas Hofmann zum Beispiel nicht bekommen hat, oder eben auch mit einer anderen Doppelsechs ohne Robert Andrich, dass er dabei aber vielleicht Qualitäten links hat liegen lassen, die du speziell in der Bundesliga brauchst und die er vielleicht nicht hoch genug gewertschätzt hat, dass es die in der Vorsaison gab?
Das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage, weil ich finde, die Kaderpolitik zu dieser Saison generell interessant war. Ich würde dir echt zustimmen, dass natürlich irgendwo ein Alonso-Kader hergestellt wurde. Aber ich kann halt auch sagen, dass in Leverkusen ein neuer, ich sag mal, Leverkusen-Kader entstehen soll und ein neues Leverkusen-Spiel entstehen soll. Weswegen ja auch mit Erik ten Hag und Cesc Fabregas zwei Trainer im Gespräch sind, die ungefähr die Spielphilosophie von Xabi Alonso ja auch weiterführen sollen. Und Alejandro Grimaldo ist, um auch kurz auf den zu sprechen zu kommen, irgend so ein besonderer Fall für mich, weil ich das Gefühl habe, dass Grimaldo im Vergleich zu anderen Spielern viel, viel mehr Freiheiten bekommt von Alonso. Und trotzdem ich oft das Gefühl hatte, dass Alonso nicht überzeugt war von der Art, wie Grimaldo das gespielt hat. Du hast relativ oft auch gesehen, wie er ihn gerufen hat und wie er versucht hat, irgendwie Kontakt zu ihm aufzubauen. Ich fand, Grimaldo war einer der Spieler, die den heftigsten Verfall hatten, Leistungsabfall hatten, im Vergleich zu den beiden Saisons. Ich fand Grimaldo überhaupt nicht überzeugend diese Saison, weil er eben ja eine andere Rolle wollte, glaube ich. Und da aber auch für, und da sind wir bei diesem Thema defensive Instabilität, die daraus auch ein bisschen entstanden ist, dass ein Grimaldo seine Rolle neu definiert hat für sich, vielleicht auch manchmal für sich und dementsprechend das Nachrücken des Sechsers auf die linke Position in der Abwehr natürlich super schwierig war, weil dann hast du ja drei Löcher gehabt im Grunde genommen. Das ist ein Loch vorne, in der Mitte und hinten. Ja, und dann ist es unglaublich schwierig, da wieder reinzukommen. Und die Transfers haben an und für sich ja auch nicht 100% funktioniert, muss man sagen. Also Martin Terrier, der sich dann natürlich auch schwer verletzt hat, was super bitter war in einer Phase, wo er gerade anfing, sich in einen Rhythmus zu spielen. Bisschen vergleichbar mit Lucas Alario, finde ich. Nicht nur in der Spielweise und in der, wenn man ihn so beobachtet, auch wegen der Trikotnummer, sondern, obwohl er Alario hat die 13, ist auch egal. Es hat nicht so funktioniert für ihn, wie gehofft, glaube ich. Belosian auch schwere Verletzung, obwohl er, glaube ich, der Spieler geworden wäre, der sehr viel Spielzeit bekommen hätte als Rotationsspieler für eine wichtige Position auch von Alonso. Auch super bitter. Aleix Garcia, der sehr viel Zeit gebraucht hat, um überhaupt in Tritt zu kommen, muss man fairerweise sagen, ist aber auch wenig überraschend, weil ich finde, für die meisten, insbesondere spanischen Spieler, ist es schwierig, in der Bundesliga Fuß zu fassen, zumindest auf Anhieb, diesen Impact zu haben, den sie haben können. Ich finde, das hat sich im Saisonverlauf echt verbessert, auch bei Aleix Garcia, sucht aber auch noch so ein bisschen nach seiner Position, die ihm wirklich taugt. Und dann hattest du im Winter noch diese Leihspieler, die gekommen sind, mit Buendia, Hermoso und Mukiele, die alle für sich schnell geholfen haben auf ihren Positionen, aber auch alle für sich ihre Probleme hatten, weswegen es dann nicht mehr funktioniert hat. Ne? Also bei Hermoso war es natürlich die Verletzung. Ich glaube, der wäre perspektivisch auch ein Spieler gewesen, dass, wenn das funktioniert hätte, man vielleicht doch nochmal nachgefragt hätte, ob man ihn nicht hätte behalten können, weil so eine Erfahrung zu haben, gleichzeitig aber auch eine Abgeklärtheit und die Möglichkeit, auch eine gute Spieleröffnung zu haben, das ist schon eine gute Mischung, die du auch brauchst, wenn du einen Spieler wie Jonathan Tah verlierst. Ja, Mukiele habe ich gefressen mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Also das Spiele vom anderen Stern, wo er plötzlich Weltklasse spielt, wechseln sich ab mit Spielen, wo man fragt, ja, was ist denn los? Also, wo ist mal alles hin? Das ist echt krass. Mhm. Und Buendia ist vielleicht noch der Spieler, der am meisten Potenzial hätte für das Spiel von Xabi Alonso und vielleicht auch für das Spiel von Bayer Leverkusen, wo ich erst hintersteigen musste, was ihn wirklich stark macht. Ja, aber es hat am Ende dann einfach nicht funktioniert. Also, ich glaube, das ist auch das, wo Simon Rolfes jetzt natürlich gucken muss, und Fernando Caro und die Scouting-Abteilung, dass du die richtigen Schlüsse daraus ziehst, dass jetzt eigentlich zweimal was passiert ist, was du beobachten musst. Weil in der Saison, bevor Seoane entlassen worden ist und Alonso kam, hast du auch keine großen Kaderveränderungen gehabt, was Abgänge anging. Und das hattest du dieses Jahr ja auch nicht. Also eigentlich hast du nur Leute dazugeholt, um den Kader aufzufrischen, aber du wolltest die grundsätzliche Struktur behalten, was ja auch per se richtig ist. Aber trotzdem siehst du beim einen oder anderen Spieler nach so einer Saison wie letzte Saison natürlich, ich habe dafür auch einen auf den Deckel bekommen, weil ich das auch im Beipod so gesagt habe, so eine gewisse Sattheit, weil du natürlich dieses ultimative Erlebnis hattest, dich wieder zu motivieren, wieder ranzukommen. Das stelle ich mir schon schwer vor auch. Das war auch für uns Fans schwer. Ich finde, du hast Saisonbeginn echt gemerkt, im Block war auch, es war schwer, sich wieder in Stimmung zu bringen irgendwie, ne, weil viele waren noch so durch, emotional durch von der Vorsaison, weil so viel passiert ist. Und wie muss es dann erst für die Spieler sein? Und ja, die Kaderpolitik für nächste Saison wird dahingehend auch wieder interessant, ne. Du musst einige Spieler abgeben, zwangsläufig, einfach damit du nicht in so einen Trott gerätst. Du musst aber jetzt auch klug transferieren, um Spieler zu bekommen, die das, was du dir wünschst, auch vorantreiben können. Und da habe ich trotz allem großes Vertrauen in die sportliche Leitung, dass das funktioniert und dass man diesen ambitionierten Weg weitergehen kann und dass man aber auch für die Spieler, die jetzt diese Saison vielleicht ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, entweder dafür sorgt, dass mit einem neuen Trainer neuer Impuls kommt und diese Spieler nochmal daran anknüpfen können, was sie vor 2 Jahren dann dementsprechend erreicht haben. Ja, oder aber man muss sich halt auch von diesen Spielern trennen und gucken, dass man Alternativen findet. Aber es kommt so viel Geld rein diesen Sommer. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, was Tolles aufzubauen.
Ja, und aber die Frage der Charakteristik, die du als Team haben willst, jenseits von eben nur solchen Dingen wie eben Spielidee, Passgenauigkeit, Tempo und so weiter, vielleicht ist das der unterschätzte Wert, denn wenn ich mir angucke, was eben zum Beispiel Jonas Hofmann und Robert Andrich Leverkusen hätten bringen können, dann ist das ehrlich gesagt auch, hat das viel mit weichen Faktoren zu tun, die nicht in Statistiken einfließen, höchstens mal in eine Foulstatistik. Also die sind beide halt einfach, also gegen die willst du nicht spielen, die kannst du auch als gegnerischer Fan sehr gut nicht mögen, weil die tun Dinge gerade in der Schlussphase von Spielen, um Freistöße rauszuholen, taktische Fouls, die diskutieren mit dem Schiedsrichter und können das dann vielleicht auch wegen fehlender Sprachbarriere nochmal anders als jemand anders. Also ich will gar nicht zu sehr in Klischees denken, aber ich finde schon, dass das Element ist, was Leverkusen gefehlt hat, denn wir sind ja eigentlich bei dem Punkt der zu vielen Unentschieden. Ich würde die These in den Raum werfen, es gab quasi 2 Sorten oder 3 Sorten von Unentschieden. Das eine war, du warst überlegen und hast das Tor nicht gemacht, hatten wir einige von. Das zweite war, du bist sehr gut ins Spiel gestartet und irgendwann sind sie dann nachlässig geworden und dachten sich, na gut, dann können wir jetzt ein bisschen Kräfte sparen, wir haben ja auch noch Champions League, jetzt verteidigen wir mal tief, und das ist aber nicht gut gegangen wegen defensiver Fehler, die wir vorhin schon thematisiert haben. Und das dritte ist aber, dass es auch Unentschieden gab, wo Leverkusen schon versucht hat, auf das Tor zu gehen, aber seltsamerweise viel, viel weniger Aktionen rund um den Strafraum hatte. Und da hätten mir nämlich solche Spieler, wären mir da eingefallen, die eben in der letzten Saison immer wieder Freistöße rausgeholt haben, manchmal auch für Aktionen, die ehrlicherweise gar nicht so wirklich ein Foul waren.
Weißt du, wer dafür auch gesorgt hat und dieses Jahr gar nicht so in die Rolle gekommen ist? Granitschak.
Ja, Tacker. Er musste irgendwann hier ein Thema werden, ja.
Nein, aber wenn du über André sprichst, dann musst du zwangsläufig auch über Xhaka sprechen, ne? Weil Palacios ist halt im Grunde der feine Techniker quasi für die Sechserposition, und Xhaka und André waren letztes Jahr auch die genau diese Situationen dann auch forciert haben, die du gerade genannt hast, ne? Mhm. Und Xhaka hat, glaube ich, bis auf das letzte Spiel jetzt in Mainz jede Bundesliga-Minute gespielt. Ich wüsste nicht, wann der mal nicht gespielt hat. Mhm. Aber er war bei weitem nicht so der Faktor, wie er in der Vorsaison war. Und das war auffällig, weil vieles auch so von der Körpersprache und von der Art und Weise, wie Zweikämpfe interpretiert worden sind und wie man auch im letzten Spieldrittel, und das meine ich jetzt vor allem zeitlich, nochmal für diese Impulse gesorgt hat, nämlich auch mit Nicklichkeiten, auch mit mal den Gegner wirklich frech auf die Füße treten, den Schiedsrichter ein bisschen mitnehmen und sowas. Das war ja auch Xhaka-Ding letztes Jahr. Mhm. Ne? Das hat ja auch viele total aufgeregt. Aber was das gemacht hat, war, dass Xhaka natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, auch von den Gegnern, und so andere ein bisschen freier waren. Und das hat er dieses Jahr nicht so angenommen, diese Situation. Aus welchen Gründen auch immer. Auch da, Xhaka feiert im Grunde genommen den größten Erfolg seiner, ich will sagen, seiner Fußballerkarriere, aber es war auf jeden Fall ein signifikanter Erfolg, ne, dass du mit Bayer Leverkusen zum ersten Mal als absoluter Führungsspieler, als Wunschspieler von Xabi Alonso deutscher Meister und Pokalsieger wirst. Du bist wirklich einer der Faktoren für diesen Erfolg, und auch du musst dich wieder in der Saison drauf genauso motivieren und genauso in Stimmung bringen, dass das funktioniert. Und in den Spielen, wo Robert Andrich zum Beispiel gespielt hat, hat er genau diese Facetten ja auch reingebracht, die du genannt hast. Und trotzdem hat es Alonso irgendwie nicht getaugt, das öfter zu machen, wieder, wie es ja in der Vorsaison auch ganz gut funktioniert hat mit den beiden. Auch bedingt durch, ich glaube auch, da war Palacios eine Zeit lang mal verletzt. Also Xhaka ist für mich auch einer dieser Sinnbilder für diese Unentschieden, weil er in den Spielen, wo es letztes Jahr darauf ankam, in den letzten Spieldritteln, da sind wir wieder bei diesem Thema, insbesondere in Richtung Nachspielzeit nochmal als Antreiber zu fungieren und nochmal den Spielern auch was es nicht gab dieses Jahr, war dieses auch mal aufwecken, ne, dieses auch mal sich einen Spieler packen nach einer Situation, was er letztes Jahr auch öfter gemacht hat, mit den Leuten mehr zu reden und so. Es war alles so ein bisschen, ja, eigenbrötlerisch, sage ich einfach mal, gar nicht mal super negativ gemeint. Das war, vielleicht ist auch einfach menschlich, dass du einen gewissen Spannungsabfall für dich selber auch entdeckst. Ich möchte auch Xhaka nichts vorwerfen. Ich möchte auch nicht irgendwie auf ihn rumtreten oder so. Aber wenn du natürlich so einen Führungsspieler hast, den viele Fans auf dem Trikot haben, ich auch, von dem man sich ja mehr erhofft in so einer Situation auch, dann muss man sagen, dann war auch er nicht auf dem Niveau, auf dem er in der Vorsaison war, um der Mannschaft wirklich final weiterzuhelfen und diesen letzten Punch auch irgendwo mit zu forcieren.
Ja, und vielleicht hast du hier auch so das klassische Thema, was du bei solchen Führungsfiguren innerhalb eines Teams oft hast. Du kannst auf dem Platz und außerhalb des Platz auch sehr selbstkritisch sein und auch eben deine Mitspieler kritisieren. Es muss aber immer unterfüttert sein von guter Leistung. Ansonsten leidet dein Ansehen. Und das war eben bei Xhaka nicht so zu sehen wie in der Vorsaison. Und die naheliegendste Erklärung dafür, es kann ganz viele geben, aber wäre, dass er einfach auch wahnsinnig viele Spiele gemacht hat. Der hat über 50 Pflichtspiele in der Saison 23/24 gemacht und hatte ja dann noch die Last der kompletten Schweiz auf seinen Schultern bei der Europameisterschaft. Also das muss nicht die Erklärung sein, es kann auch andere dafür geben, es wäre aber total nachvollziehbar. Und es würde ja auch so ein bisschen erklären, warum die Unentschieden am Anfang der Saison so ein bisschen aus, also übertrieben gesagt, Laziness her entstanden sind, weil man einfach das Gefühl hatte, sie sind ein bisschen zu träge.
Ja, es ist so. Also auch so dieses Unentschieden in Bochum zum Beispiel. Ja, ja. Das darf ja niemals passieren. Also das war das lazyste Unentschieden, was ich jemals gesehen habe. Also es darf dir einfach nicht passieren. Auch die Niederlage gegen Leipzig, muss man ehrlicherweise sagen, zu Saisonbeginn. Und da hast du einen wichtigen Punkt. Also so ein Xhaka, und das ist das, weswegen ich meine, ich kritisiere Xhaka dafür nicht. Weil wenn der Trainer ihn aufstellt, dann spielt er natürlich. Ist doch klar. Der will ja auch spielen. Der will sich auch einsetzen. Der will auch sich reinhängen. Aber dann sieht man aber auch mal, wie viel sich also auch auf Xhaka innerhalb der Mannschaft verlassen wurde, weil kein anderer in der Lage war, diese Rolle dann für ihn quasi stellvertretend mit zu übernehmen auf dem Feld. Ne? Weil eben die Leute schon geguckt haben, was macht Granit? Was ist gerade seine Körpersprache? Weil er hat super viele Fehler im Spielaufbau gemacht, er hat super viele Bälle direkt zum Gegner gespielt auch, irgendwie uninspirierte Rückpässe gespielt. Alles nicht wirklich negativ und auch, ich meine das wirklich nicht böse, aber da kannst du schon recht haben. Gerade zu Saisonbeginn war wirklich noch viel. Ich glaube, der hat die EM auch quasi halb verletzt gespielt, irgendeine Zeit lang, was natürlich nicht hilft. Ne? Wenn du dann direkt in die nächste anstrengende Saison in 3 Wettbewerben mit dem Verein gehst, wo du natürlich auch da eine exaltierte Rolle hast, ne? Die auch von den Leuten so wahrgenommen wird. Deswegen, ich habe auch die größte Kritik für meine Kritik an Xhaka habe ich auch bekommen dafür, dass ich gesagt habe, dass auch er ein bisschen satt wirkte. Und da habe ich die berechtigte Kritik bekommen, dass ein Profifußballer natürlich eigentlich nie satt ist, weil ein Profisportler, der will natürlich den maximalen Erfolg. Ich habe das dann auch dahingehend angepasst, dass ich gesagt habe, okay, bedingt durch die hohe Einsatzzeit in der Saison davor und die geringe Pause im Sommer und die Einsatzzeit diese Saison wieder, brauchte es für ihn auch Zeit, um in diesen Rhythmus wiederzukommen, für sich selber auch, sich wohlzufühlen und an sein Leistungsmaximum zu kommen. Aber was mir halt nicht gefällt ist, und das finde ich schade, und das ist aber auch ein Granit Xhaka-Ding, weil er ist ja hyperemotional. Und das sind auch Sachen, die ihn ja auch bei Arsenal das Genick gebrochen haben mit den Fans. Ja, also, dass du wirklich auch Kritik sehr persönlich genommen hast. Und dass du, das bringst du wieder diese Bielefeld-Situation. Ich glaube, da ist sehr viel persönlicher aufgefasst worden, auch von Xhaka, als es wirklich an ihn gerichtet war. Aber es gab Situationen auch in Spielen, wo er einen Ball gespielt hat, wo er dann nicht hinterhergegangen ist, wenn der Ball verloren war. Wenn er abgebrochen hat, wenn er, ich weiß nicht, das hast du letztes Jahr sicherlich auch beobachtet. Wenn er spieleröffnende Pässe gespielt hat in der Vorsaison, war das mit sehr viel Druck nach vorne, auch in seiner eigenen Körpersprache. Dieses Zip. Also er ist sofort gespielt, zack, hinterhergegangen und hat direkt die Räume weiter mit aufgerissen oder sich angeboten. Und diese Saison war es recht häufig. Er hat quasi so Drop-Pässe gespielt. Also er hat die Pässe zwar schon versucht, eröffnen zu spielen, aber es war von der Körpersprache her was ganz anderes. Er hat nicht diesen Zip-Move gemacht, sondern er ist dann relativ gedroppt im Grunde genommen. Also er ist nicht zurückgegangen, aber er hat nicht wirklich diese aktive Körpersprache gehabt wie davor. Ey, das sind so Nuancen. Ich meine, aber genau darauf kommt es ja an. So, wenn du Meister werden willst, dann muss das alles zusammenkommen. Und nichtsdestotrotz ist Granit Xhaka für diese Mannschaft unglaublich wichtig. Und das merkst du halt auch. Robert Andrich ist halt, finde ich, wenn wir jetzt den als Gegenpart für Granit Xhaka nehmen, schon vergleichbar, aber von der fußballerischen Qualität natürlich wiederum nicht 100% vergleichbar mit Granit Xhaka. Da würde ich Xhaka immer noch, also über Robert Andrich zählen, aber was Andrich bringt, ist natürlich genau diese Einstellungsmentalitäts und auch Aufwachfunktion für so eine Mannschaft, die es auch helfen kann, ne? Wenn du mal einen Foul setzt, was wirklich auch mal alle so jetzt sind wir alle wieder da. Ne? Jetzt vielleicht waren wir ganz mal kurz in Lethargie und jetzt sind wir wieder da. Ja, da kann Andrich schon helfen. Und vielleicht wäre das halt eine Möglichkeit, auch für den neuen Trainer, so Xhaka denn bleibt, was ich natürlich auch hoffe, weil ich finde den Spieler einfach toll. Das sind genauso Spieler, mit denen kann ich ja auch. Ne? Das ist ja, viele kennen noch meine Liebe zu Kyriakos Papadopoulos. Das sind so Spieler, diese Emotionalität, das macht's ja aus. Da habe ich Bock drauf. Ne? Wir bringen ja so leblose Hülsen, nichts auf dem Feld. Ich mag das ja, wenn es auch mal rau ist und wenn es auch mal knallt. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man sich mit dem Spieler auch mal fetzt oder sowas. Das gehört ja auch dazu. So, es ist ja, nur da muss man sich die Hand geben und sagen, okay, ne, das war jetzt eine Situation und dann geht's auch weiter. So, und dass der neue Trainer aber auch die Qualität, die ihn Andrich dann mit reinbringt, was genau diesen Faktor angeht, vielleicht auch wertschätzt und auch einen Xhaka so die Pausen geben kann. Weil dann hast du einen Palacios, wenn der nochmal ein Jahr bleibt, der in diese fußballerische Leaderrolle kommen kann und du wechselst Chaka und Andrich so ein bisschen in dieser Mentalitätsrolle ein Stück weit aus, hast mit beiden natürlich auch fußballerische Qualität, also darf jetzt auch keiner falsch verstehen. Und dann holst du vielleicht auch perspektivisch schon einen Sechser dazu, der quasi dann auch wieder an diese Rollen wachsen kann. Und so hast du so einen Circle of Life, den du quasi durchspielen kannst auf der Position. Also ist jetzt alles schon wieder sehr viel Wunschträumerei und sowas und weiß man natürlich alles nicht, wie das läuft. Aber das wird auch die Rolle von dem Robert Andrich wieder ein bisschen hervorheben. Und ich glaube, dass der halt auch wichtig sein kann für so eine Mannschaft. Und dass der nochmal so eine Entwicklung nimmt in seiner fußballerischen Laufbahn, hätte ja auch keiner erwartet. Ne? Also kommt nach Leverkusen von Union Berlin, spielt plötzlich Nationalmannschaft relativ sicher und ist in Leverkusen auch eine Säule. Also das darf man nicht außer Acht lassen, dass das auch natürlich für so eine Mannschaft oder für so einen Verein wie Bayer Leverkusen nicht einfach ist, auch so einen Spieler gehen zu lassen, weil er wichtig ist.
Mhm. Weil wir gerade bei Spielern sind, die gehen gelassen wurden. Du hast vorhin gesagt, man habe ja keine nennenswerten Abgänge in dieser Saison gehabt. Ist das nicht eine Geringschätzung von Kosunu und Stanisic?
Ja, das, ja. Stanisic ist jetzt auch da. Jetzt fängst du an zu ärgern. Also, wenn es nach uns gegangen wäre, was sollen wir denn machen? Wir hätten den Spieler unglaublich gern gehalten. Der wird in München noch gar nicht wertgeschätzt für das, was er wirklich leistet.
Das finde ich auch. Da gibt es einen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Dem sage ich das jedes Mal. Aber sie werden es noch lernen. Hier
ja,
München.
Oder er kommt zurück. Also soll mir auch recht sein. Ich liebe es, Josip Stanisic. Also das, was er geleistet hat letzte Saison, ist nicht klein zu reden, nicht annähernd.
Aber das meine ich ja. Ich will ja nicht, also ich kritisiere jetzt nicht, dass Stanisic wieder gehen musste, weil da hatte Leverkusen keine Chance. Aber ist das nicht auch eigentlich eine ganz wichtige Erklärung für das, was wir vorhin hatten, nämlich dass es defensiv nicht ganz so stabil war wie in der Vorsaison?
Ja, vielleicht hast du recht. Also habe ich jetzt auch nicht, also es war wahrscheinlich ein Fehler von mir, das so nicht zu sehen, dass natürlich die Abgänge von Stanisic und Kosunu gerade in der defensiven Stabilität ein Loch gerissen haben. Bei Kosunu bin ich mir halt immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was der auslösende Punkt am Ende war. Ob es irgendein Fallout mit Xabi Alonso war. Weil es ist tatsächlich so, dass ich auch finde, dass Kosunu, seitdem er den Afrika-Cup gewonnen hat, ein anderer Kosunu war, als der Kosunu, der er davor war. Es war schon so eine latente Arroganz erkennbar, die auch in der Vorsaison für kleinere Probleme gesorgt hat, die aber nicht so aufgefallen sind, weil das Kollektiv das mir aufgefangen hat. Das ist halt, ne? Jeder individuelle Fehler, auch Chaka hat letzte Saison Fehler gemacht im Spielaufbau, die sind nicht so aufgefallen, weil natürlich das Kollektiv hinten das mir aufgefangen hat. Und Josip Stanisics Rolle, die sich ja entwickelt hat auch aus dieser Situation ein Stück weit, wurde natürlich so wichtig, dass er eine Position abgedeckt hat, die für das, was Xabi Alonso wollte in der Dreierkette, diese rechte Innenverteidigerposition, unerlässlich war in der Situation, weil das erstens Tah entlastet hat und zweitens Stanisic ein herausragender Fußballer ist, der wirklich komplett unterschätzt ist, meiner Meinung nach. Ja, also klar, wenn du das so siehst, habe ich diese Abgänge unter Wert verkauft. Bei Kosunu glaube ich nicht. Also rein menschlich und so von der Gesamtsituation her, glaube ich, war es richtig, ihn abzugeben, weil ich glaube, das hat einfach nicht mehr geklickt. Bei Stanisic, hey, was sollen wir tun? Also ich glaube, der Verein wollte ihn. Also ich glaube, man hätte ihn auch mit Kusshand behalten. Aber dass die Bayern den an Leverkusen abgeben, da hätten wir, also das wäre nie passiert. Also das
hätten sie sich nicht erlauben können. Das wäre nicht gegangen. Und
trotzdem
die Tragik,
bin ich der Meinung,
Die Tragik ist so ein bisschen, dass Stanisic das, was er so toll gespielt hat in Leverkusen, diesen Hybrid aus rechtem Innenverteidiger und im Ballbesitz aber Rechtsverteidiger hinter einem sehr offensiven Frimpong. Also du musstest wahnsinnig viel Raum musstest du abdecken und trotzdem aber die Entscheidung treffen, wenn wir tiefen Ballbesitz haben, ja okay, dann hinterlaufe ich jetzt mal oder Vorderlauf auch mal, also biete den Weg an die Grundlinie an, dass er ein bisschen mehr Platz bekommt oder mich schickt. Das hat Stanisic so gut gespielt wie kaum ein anderer Spieler in der Liga und die Rolle gibt's aber bei Bayern nicht. Und deswegen muss ich mir jetzt immer wieder Zweifel anhören von Kollegen, wenn ich sage, ey, Stanisic, der bringt alles mit, was Bayern bräuchte, aber in der Zirkulation, wie Bayern das spielt und da ist es auch eine andere Rolle, die er hat, da fallen die Dinge, die er nicht ganz so gut kann, nämlich, also er hat keine 97-prozentige Passquote, sondern sie ist halt bei 89% und damit bist du irgendwie schon 5 Prozentpunkte hinter den Aufbauspielern von Bayern, das fällt halt da eher auf, das gebe ich schon zu, aber das ist die Tragik, ehrlicherweise.
Ja, PS, du hattest diese Situation auch, als er in Leverkusen in der Viererkette Rechtsverteidiger gespielt hat.
Stimmt.
Da hast du auch die kleinen Schwächen von ihm gemerkt. Was er aber gut macht, ist, wir können das gerne zu einer Josip Stanisic-Lobhymne werden lassen, habe ich gar kein Problem mit, das mache ich jeden Tag sehr, sehr gerne mit Leuten, wenn sie das möchten. Was er halt hat, ist ein unglaubliches Herz und eine unglaubliche Leistungsbereitschaft.
Er bietet immer was an. Ein Lauf, ein Pass, ein Zweikampf, der drückt sich nie weg.
Ich muss auch wirklich sagen, ich fange jetzt an emotional zu werden, weil dieser Abgang hat mir wehgetan, weil ich den unglaublich ins Herz geschlossen habe, weil ich auch gemerkt habe, wie wichtig ihm das war, eine Station zu haben, wo er gewertschätzt, also ich möchte den Bayern und den Bayern-Fans und niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, er wurde noch nirgendwo, obwohl den Bayern-Fans glaube ich schon, also Bayern-Fans wissen, dass er gut ist. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung wurde er, glaube ich, noch nie so geschätzt wie in Leverkusen für das, was er geleistet hat. Und da muss ich wirklich sagen, das war der Abschied, der mir emotional wirklich am nächsten ging, weil ich den unheimlich gern behalten hätte. Werde, glaube ich, nie vergessen, wie er gegen Rom dieses Tor noch macht und sich dann vor der Kurve feiern lässt. Und ja, er war auch vom Typ her, glaube ich, einer, der perfekt nach Leverkusen gepasst hat, weil er so eine wirklich eine gute Mischung war aus Arbeitsamkeit und dem Wille, was zu erreichen und einer Lockerheit irgendwie. Und ja, das wäre schön, wenn man ihn nochmal irgendwie zurückholen könnte. Und ja, du hast recht. Ich habe diese Abgänge vermutlich in der Retrospektive vielleicht unter Wert verkauft, ja.
Jetzt sind wir eigentlich noch gar nicht so weit in deinen Aspekten, aber wir haben schon relativ viel thematisiert, glaube ich. Du hast unter anderem mitgebracht, also die vielen Unentschieden, die haben wir alle beobachtet. Du hast aber auch noch den Aspekt mitgebracht, Erfolg bringt Unruhe. Was meinst du denn damit?
Naja, grundsätzlich, ich glaube, das kann man kurz halten, das ist ja klar. Wenn du Erfolg hast, dann werden gewisse Faktoren des Erfolgs natürlich auch genauso gewünscht bei anderen Vereinen. Und in der öffentlichen Wahrnehmung verändert sich natürlich was. Ne? Sei es ein Xabi Alonso, der schon im Jahr davor diese ständige Frage hatte, bleibst du noch ein Jahr, bleibst du nicht noch ein Jahr? Und da war es ja auch schon Thema, ne? Dass wir bis Ostern warten mussten damals. Das hat natürlich alles gepasst, war ein Perfect Storm. Er sagt uns an Karfreitag, er bleibt. An Ostersonntag schießt uns schick quasi gegen Hoffenheim zur Meisterschaft. Und ja, das war natürlich perfekt. Mhm. Du hast das Thema dieses Jahr wieder gehabt. Das hat sich noch länger gezogen, weil natürlich diesmal, glaube ich, alle wussten, dass es jetzt passiert. Ne? Weil bei Real Madrid hat sich eine Tür aufgemacht. Und ich glaube persönlich auch, wenn das im Jahr davor schon der Fall gewesen wäre, hätte sich das Alonso sehr gut überlegt, ob er da nicht auch schon geht. Weil er ist super intelligent, was den richtigen Zeitpunkt angeht. Mhm. Florian Wirtz, genau das Gleiche. Wir reden jetzt schon seit Wochen. Also eigentlich hat er ja im Dezember schon verlängert. Wir warten ja bis heute darauf, dass diese Bekanntmachung gemacht wird, dass er verlängert hat. Aber
ist es nicht Teil des Problems, dass es ständig diese Wasserstandsmeldungen gibt, für die niemand was kann, kein Verein dieser Welt kann die verhindern, kein Spieler dieser Welt kann die verhindern, aber es gibt sie ja und im Nachhinein und im Grunde ist es auch egal, was die Leute berichten. Also weißt du, ein Medium kann rausgehen und kann sagen, Wirtz ist sich mit Bayern einig, aber sie müssen noch an den Verein herantreten und sollte er jetzt doch zur City gehen, dann kommt genau dasselbe Medium und sagt, mega Wende im Fall Wirtz, dabei war es vielleicht gar keine Wende, weil die erste Meldung falsch war. Also ist das nicht das eigentliche Problem, dass, also klar, bei Alonso, da könnte man jetzt kritisieren, dass er eben das so lange offen gelassen hat, aber letztlich war er ja nur ehrlich. Und ja, wollen wir ihm das jetzt vorwerfen?
Nein, ich werfe ihm nichts vor, im Gegenteil, nur der Erfolg bringt Unruhe und das meine ich halt, dass wir ein Verein sind, der damit ja noch gar nicht mehr, also klar, wir waren das ja damals schon gewohnt, ne, bei Lucio, Ballack, Seroberto, also in der Zeit, wo die Bayern ja auch schon ordentlich eingekauft haben bei uns, was ja auch in Ordnung ist. Ich finde, das ist ja auch eine Wertschätzung für die Arbeit, die man leistet, dass der beste deutsche Verein die Spieler haben möchte und das wäre ja auch schön blöd, die nicht zu wollen. Und mir geht's auch gar nicht primär um die Bayern. Mir geht's darum, und da kann man auch den Vergleich zu Borussia Dortmund ziehen, in der Phase, wo du gerade im Aufstieg bist und wo du gerade dabei bist, dich festzubeißen, hast du immer Spieler, die das Interesse anderer Vereine natürlich so wecken, dass immense Medienaufmerksamkeit darauf liegt und das sorgt unweigerlich dafür, dass die Leute darüber reden. Ob das jetzt in Leverkusen ist unter den Fans, ob das in der Mannschaft ist, da soll mir keiner sagen, dass das normal ist, dass man immer wieder darüber reden muss, ob der Schlüsselspieler jetzt bleibt oder nicht. Und ob das nicht einfach auch dafür sorgt, dass du in gewissen Spielen ein bisschen unkonzentriert bist. Ob ein Wirtz nicht vielleicht beim Hinspiel in München, was ja auch die Körpersprache gesehen, nicht ein bisschen ja auch blockiert war, weil auch ständig dieses Thema immer wieder aufgemacht worden ist. Mhm. Und ja, auch wenn Max Eberl sich bemüht hat, das alles ein bisschen runter zu moderieren. Ich meine, im Endeffekt hast du trotzdem diese Unruhe ein Stück weit geschaffen. Und aus welchen Gründen auch immer diese Verlängerung, die im Dezember kolportiert wurde und veröffentlicht wurde, nie zustande gekommen ist, das wird sich irgendwann vielleicht mal erklären oder wird sich zeigen. Nur, ich sehe es mit Lewandowski zum Beispiel in Dortmund, Aubameyang, diese ganzen Spieler, die so für die Ousmane Dembélé, ja, also Spieler, die natürlich dann auch einen Markt bekommen haben durch die Leistungen der Mannschaft, die dann dafür gesorgt haben, dass irgendwo die Unruhe auch ganz nativ entsteht innerhalb so eines Clubs und so eines Vereins. Und das war, finde ich, auch ein wichtiges Lehrjahr in der Hinsicht, weil da bist du nicht so drin wie der FC Bayern zum Beispiel, wo das ja auch nicht unüblich ist, dass du über Medienberichterstattung Unruhe erzeugt bekommst. Ja.
Echt?
Ja, aber du bist halt routinierter im Umgang damit. Mhm. Und es tut nicht so weh, was die Leistungsfähigkeit angeht, wohingegen das, glaube ich, bei so einem Verein wie Leverkusen, auch Dortmund, Leipzig und so, all diese Vereine, die so auf dieser Schwelle stehen, oben mitzuspielen eigentlich immer, für sehr viel mehr Unruhe sorgen kann. Und ja, du hattest Boniface im Winter, das hat für Unruhe gesorgt. Du hattest Frimpong, wo man jetzt auch in Saisonende, jetzt weiß man ja, er wird zu Liverpool gehen, aber das sind alles so Faktoren, ja. Und dann kommen noch die wilden Gerüchte, wie Xhaka geht zu Galatasaray, und es gibt ja Gerüchte ohne Ende, ja. Es gibt ja keinen Tag ohne Gerücht irgendwo auf irgendeiner Seite, was ja auch okay ist. Aber das meine ich halt mit Erfolg bringt Unruhe. Du kriegst das ja nur so weit runter geregelt, wie es möglich ist, damit es nicht eben dafür sorgt, dass du irgendwo gehemmt bist an einer anderen Stelle. Aber das lernen wir. Da kommt man auch rein und das gehört dazu. Ich glaube, das gehört einfach ein Stück weit dazu. Und ich finde, das hat man diese Saison zwischendurch schon gemerkt, dass es rumort hat, dass man sich gefragt hat, warum passiert das denn jetzt nicht? Oder was ist denn jetzt? So, was ist denn jetzt? Also sag uns doch einfach, was ist? So, das ist so, das wünscht man sich dann einfach. Aber da sind wir Fans ja immer die sich das wünschen, aber die im Verein wissen ja, was sie tun. Aber das ist nur das, was ich wiedergeben wollte von dem, was auch so mein Gefühl war, wenn du so innerhalb des Stadions unterwegs warst und sowas.
Aber was hätte der Verein da gegebenenfalls anders machen können? Also vor allem Simon Rolfes und Fernando Caro?
Gar nichts. Du kannst nichts machen. Du bist ja, also wenn der Spieler, wenn ein Florian Wirtz gehen möchte, dann will er gehen. So, du kannst nichts machen. Das ist auch keine Kritik am Verein. Das ist einfach nur, das war so, weil du hast mir gesagt, bring 5 Aspekte mit. Das war ja der. Ne? Das ist so.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob man nicht, also das ist jetzt sehr retrospektiv, also dessen bin ich mir voll bewusst, aber im Nachhinein, so wie sich das alles entwickelt, wäre doch eigentlich die beste Taktik gewesen, und ich bin gespannt, ob wir das jetzt dann eben in Zukunft manchmal beobachten können, bei vergleichbaren Diskussionen, von Anfang an zu sagen, wir werden uns dazu nicht äußern.
Ja.
Der Spieler weiß, er ist wertgeschätzt, wir werden uns dazu nicht äußern. Ich glaube, das wäre im Nachhinein besser gewesen, als eben ganz lange nichts zu sagen und wenig zu sagen, und dann kommt Fernando Caro immer mal wieder raus und sagt, okay, 50-50, oder jetzt muss er sich aber entscheiden, also jetzt geht's um Alonso und so weiter und so fort. Ich weiß, dass das im Nachhinein sich leicht sagen lässt, aber ich glaube, das müsste eigentlich die Konsequenz daraus sein, dass man sagt, wir werden uns grundsätzlich dazu nicht äußern und ist uns egal, wer da am Tegernsee was gesagt hat. Der Flo weiß doch, dass wir ihn mögen. Müssen wir jetzt nicht auch nochmal die ganze Zeit öffentlich sagen.
Und trotzdem, und da schlage ich jetzt den Bogen zu unserer ersten Rasenfunk-Erfahrung vor vielen, vielen Jahren, bin ich immer noch froh, dass kein Rudi Völler mehr in Leverkusen das sagen hat, weil du dann eben genau das hast. Du hast dann mal einen Fernando Caro, der für viele Fußballfans da draußen überhaupt nicht verständlich ist, wie er redet, weil es eigentlich total unüblich ist, wie er redet, für einen CEO eines großen Fußballvereins, ja. Er redet halt, wie ihm die Zunge gewachsen ist, und ich kann mir schon vorstellen, dass das zwischen ihm und Simon Rolfes hin und wieder mal für so kleinere Scharmützel sorgt im Büro, ne? Aber das ist halt der Unterschied zwischen den beiden. Wenn ich einen Rolfes sehe und ein Rolfes redet darüber, dann ist das für mich viel, viel mehr wert, als wenn ein Caro, ich bin totaler Fan von Fernando Caro, weil ich das geil finde, wie er Ambitionen nach Leverkusen gebracht hat. Das ist ja genau das, was wir hier jahrelang besprochen haben. Das ist genau das, was jetzt da ist. Und das finde ich vollkommen okay. Das finde ich auch legitim. Das ist ja ein bisschen wie Watzke in Dortmund. Ja, im Endeffekt sind das diese Leute, die halt irgendwo ja auch mal über die Stränge schlagen, verbal. Aber wichtig ist das, was mir der sportliche Leiter sagt. Wichtig ist das, was mir Simon Rolfes sagt und vermittelt. Und der hat ja im Grunde das immer vermittelt. Es gibt nichts mehr zu sagen. der Spieler Florian weiß, was er an Leverkusen hat. Wir wissen, was wir an Florian haben. Dann kam das schelmische Lächeln von Simon Rolfes, der dann immer wieder den Satz beendet hat mit: Warten wir jetzt mal ab. Irgendwann wird es was zu sagen geben oder nicht. So, und das ist so, das ist das, worauf ich mehr Wert lege, als auf das, was Fernando Caro mit den Bayern macht. Weil das, was er natürlich macht, ist auch ein Stück weit ablenken. Ja, also er versucht natürlich, das so ein bisschen auf sich zu lenken. Muss man das gut finden? Nein, muss man nicht gut finden. Ist jetzt nicht irgendwie eine Einladung dazu zu sagen, ja, der Scheuren findet das alles toll, was Fernando Caro sagt. Manchmal kannst du auch einfach mal nichts sagen, ist auch in Ordnung. Ja, aber er macht es nicht auf eine Art und Weise für mich, wo ich sage, es ist destruktiv für Bayern und für Leverkusen. Es ist einfach seine Art und Weise, mit diesen Situationen umzugehen. Es nervt ihn einfach, er sagt das. Und ich finde, das sollte auch okay sein. Es gab Jahre, da haben das andere auch gemacht, wie Lemke, also wie oft der sich mit Uli Hoeneß öffentlich in den Haaren hatte, weil ihn irgendwas genervt hat, welcher Spieler aus Bremen jetzt nach München gehen sollte. Dann ist das, was Caro gesagt hat mit Max Eberl, gut, das ist auch schon krass, ne? Ist auch schon wieder viele, viele Monate her.
Dass, ich hatte das ehrlicherweise schon wieder komplett vergessen. Ich habe mich komplett auf die Alonso-Aussagen bezogen.
Dass Telefonate nicht geführt worden sind. Naja.
Ach Gott, ja gut, aber das ist, es gehört auch zum Fußball irgendwie mit dazu, aber es ist zum Glück nicht der Kern des Fußballs.
Genau.
Also das war die Unruhe, die der Erfolg gebracht hat. Gleichzeitig, das hast du vorhin ja auch schon wortwörtlich so gesagt, hat diese Saison gezeigt, der Erfolg war keine Eintagsfliege. Und gleichzeitig hast du aber auch schon vorhin im Gespräch immer wieder dann den Blick nach vorne hin aufgemacht. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer haben. Was glaubst du, wie geht's jetzt bei Leverkusen weiter? In welcher Art und Weise wird man auf dem aufbauen können, was man da jetzt geschaffen hat?
Es geht gut weiter. Ich glaube wirklich, es geht gut weiter. Ein guter Kumpel von mir hat jetzt, ich glaube heute, einen Tweet veröffentlicht, wo er sagte, der Erfolg eines Vereins liegt vor allem an der sportlichen Führung und wie die sportliche Führung aufgestellt ist, wie unisono sie agiert, wie sie im Scouting auch aufgebaut ist. Und ich glaube, Bayer Leverkusen ist sehr gut aufgestellt aktuell. Ich glaube, wir sind so gut aufgestellt wie noch nie in dieser Zeit aktuell. Und ich nenne das jetzt immer so ein bisschen das neue Kapitel. Wir haben jetzt tatsächlich sehr emotional und sehr schön dieses Kapitel Alonso beenden können mit dem ultimativen Erfolg. Und ich habe hier so eine kleine, also nicht jetzt hinter mir hier, aber im Wohnzimmer steht eine Miniatur der Meisterschale. Die gucke ich jeden Tag an und krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, weil wir das einfach erreicht haben. Das war das Ziel unserer Träume. Und wir sind keine Eintagsfliege. Das hat diese Saison gezeigt, weil wir uns klar wieder als zweite Kraft im deutschen Fußball positioniert haben. Und ich sage auch voller Selbstbewusstsein, wir haben diese Meisterschaft in diesem Jahr verloren. Wir haben letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen. Wir haben in diesem Jahr die Meisterschaft verloren. Und das ist das Gute daran. Das ist nicht jetzt irgendwie, die Bayern sind mit 20 Punkten vorweggezogen und keiner hatte eine Chance. Nein, nein. Also wir haben uns das schon selber verbaut, dass wir nicht bis zum letzten Spieltag die Möglichkeit hatten, die Schale nochmal nach Leverkusen zu holen. Und jetzt trotzdem diesen sehr versöhnlichen Abschied von Alonso, von Tah zu bekommen. Es werden noch andere Schlüsselspieler gehen, wie Frimpong, Wirtz vielleicht. Schick und Boniface, einer von beiden, beide. Es wird einen großen Umbruch geben. Und das ist okay. Ich finde, das Beste, was jetzt passieren kann, ist mit sehr positiven Gefühlen diesen Umbruch entgegenzuschauen und zu sagen, egal welcher Trainer kommt, ob der Ten Hag heißt, ob der Fabregas heißt, nur mal so jetzt diese beiden, weil das die beiden Trainer sind, die nun mal auf der Liste offenbar ganz oben stehen. Ich mache mir bei beiden keine Sorgen, dass er nicht mit dem Spielermaterial, was dann auch noch dazukommt, mit dem, was du auch noch scoutest aktuell, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, wer auf der Liste von Bayer Leverkusen steht, dass du in der Lage sein wirst, auch nächstes Jahr mit der neuen DNA, die in Leverkusen entsteht, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen diese spanische DNA, die vielleicht noch einen niederländischen Touch bekommen könnte, dass du schon in der Lage sein kannst, das auch nachhaltig aufzubauen. Ich war in der WDR-Berichterstattung zur deutschen Meisterschaft, war ich kurz im Interview und da habe ich auch gesagt, es ist natürlich vermessen jetzt zu sagen, wir werden jetzt die nächsten 5 Jahre deutscher Meister. Aber zu sagen, man ist in den nächsten 5 Jahren immer in der Lage, um die deutsche Meisterschaft zu spielen und das auch mit Selbstvertrauen und mit der spielerischen Qualität und mit der Idee dahinter, da stehe ich jetzt auch noch hinter. Also das hat mir die Saison auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, das zu schaffen. Und deswegen sehe ich dem Ganzen jetzt super positiv. Ich habe richtig Vorfreude. Ich bin irgendwo müde jetzt auch von dieser Saison, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe auch Bock. auf das Neue. Ich hätte wirklich Bock, so ein ganz neues Kapitel zu starten. Und ich habe auch gesagt, so, ja, jeder, der gehen möchte, ich würde jeden, der gehen möchte, jetzt die Möglichkeit geben zu gehen, wenn der Markt für diesen Spieler da ist. Das könnte natürlich für einen großen Aderlass sorgen, aber es bietet auch Chancen für was Neues. Es bietet Chancen für Spieler, die ein bisschen durchs Raster gefallen sind im letzten Jahr. Hochmann, Andrich, haben wir ja schon besprochen. Und dann neue Spieler zu holen, wie Ibo Maser aus Berlin. Das sind so Spieler, ich weiß, also da hat Simon Rolf es auch recht gehabt. Als Havertz gegangen ist, dachten alle so, boah, scheiße, was macht der Leverkusen ohne Havertz? So, dann kam Wirtz. Ist ein ganz anderer Spielertyp, logischerweise. Aber wie der sich entwickelt hat, Hammer, klar. Und das ist doch toll. So, und jetzt muss keine Angst haben, dass Wirtz geht, finde ich. Natürlich wäre es schade, wenn er geht. Aber dann kommt mit Ibo Maser ein neuer Straßenkicker sozusagen an, der auch Anlagen mitbringt, die, glaube ich, zu was ganz Großem fähig sind. Und Leverkusen kann das vielleicht noch entwickeln. Plus weitere Spieler. Also ich glaube, dass man sich um Leverkusen nicht die größten Gedanken machen muss, aber man sollte demütig sein. Also ich meine, das ist doch überhaupt nicht irgendwie so, ja, jetzt jedes Jahr Zweiter werden, ja. Also um die Meisterschaft mitspielen kann ja auch sein, dass du einen Dreikampf hast und es bleibt super knapp und du bist dann halt vielleicht mal nur Dritter oder sowas. Also schon realistisch, aber selbstbewusst. Genauso wie sich das aufgebaut hat in den letzten 2,5 Jahren unter Xabi Alonso. Und ich glaube, das, was Alonso auch bei seiner Abschiedspressekonferenz und bei seinem Abschiedsinterview auf dem YouTube-Kanal von Bayer Leverkusen gesagt hat, auch Jonathan Tah, dass sich was aufgebaut hat in Leverkusen. Das hat sich genau das aufgebaut, was ich mir so viele Jahre gewünscht habe. Es geht einfach nur darum, eine Art Selbstverständnis zu entwickeln, dass man in der Lage ist, Großes zu erreichen. Ohne, dass man sich einreden muss, Großes zu erreichen, sondern mit Leistung und mit guten Entscheidungen das auch hinzubekommen. Und ich glaube, das kann man mit einem neuen Trainer und einigen neuen Spielern und dem Fortsetzen dieser Idee auch weiterhin erreichen in Leverkusen.
Wir sind damit ja mitten schon im Thema den Umbruch, den es eben aktuell gibt. Aber ich finde das interessant, weil hier schließt sich fast so ein bisschen der Kreis unseres Gesprächs, weil wir ja wieder bei Erwartungsmanagement rauskommen. Und ich muss sagen, ich bin da, ich verstehe alles, was du sagst, ich kann das auch nachvollziehen. Ich wäre da aber wesentlich vorsichtiger, ehrlicherweise. Denn wenn ich mir jetzt einfach eine Mannschaft vorstelle, ohne Tah, ohne Wirtz, ohne einen der beiden Stürmer, Frimpong ist weg, vielleicht sogar auch noch Grimaldo. Also ist jetzt ein Extrembeispiel, gebe ich zu. Und gleichzeitig sehe ich aber auch viele Dinge positiv bei Leverkusen, unter anderem ja U19-Meisterschaft, also man hat es jetzt verloren gegen Köln, aber die eigentlichen Titel sollte man da eh nicht so hoch werten, aber man sieht zumindest, scheint es wieder ein guter Jahrgang zu sein, der da kommt aus der U19. Das heißt, ich sehe da Potenzial. Gleichzeitig haben wir aber auch Themen wie zum Beispiel, also auf der Torhüterposition, du hast es vorhin angedeutet, da wird auch was passieren müssen. Also sprich, ich sehe da so viele Fragezeichen, dass ich jetzt eigentlich sagen würde, um die Meisterschaft mitspielen oder einen Titel erreichen wollen, ist schon absolutes Best-Case-Szenario. Und eigentlich fällt Leverkusen fast wieder zurück in die auch nicht so viel schlechtere Rolle, dass man sagt, hier bei uns wollen wir einen guten Fußball spielen, wir wollen Offensivfußball spielen und bei uns können sich junge Spieler entwickeln und wir verpflichten die, weil wir sie gut gescoutet haben, wir ziehen sie aber auch hoch und es wird immer Spaß machen, ein Leverkusen-Spiel zu sehen aus neutraler Sicht. Das fände ich die etwas realistischere Erwartungsmanagement-Herangehensweise? Oder bin ich da jetzt wieder so ambitionslos wie das, was wir früher Leverkusen manchmal auch vorgeworfen haben?
Ich weiß, was Sie hier machen, Herr Max Jakob Ost, wie immer, wenn Sie solche Fragen stellen.
Was mache ich denn?
Nein, ich habe gerade Rudi Völler persifliert.
Ach so,
sorry. Der mal nach einem Spiel gegen den FC Barcelona Ecki Häuser im Sky-Interview in der Halbzeit ein bisschen gerade gerückt hat. Mhm.
Klar. Dass du hier den Völler machst, hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist...
Ich auch nicht. Es gibt halt nur einen, was soll man tun? Ja. Klar, das ist natürlich die Sichtweise, die, glaube ich, viele jetzt gerade auch bei Leverkusen haben. Es wird ja immer vom Leverkusen-Downfall von einigen geungt, dass das jetzt kommen wird und sowas. Und mir ist klar, dass dieses Risiko ist auch falsch, ne? Weil im Endeffekt bleibt man trotzdem Top 4 der Bundesliga und spielt weiter um die Champions-League-Plätze mit. Aber ich glaube, dass unsere Zeit, was das angeht, halt noch nicht vorbei ist. Weil dafür ist einfach noch zu viel Momentum auf der Nummer drauf, dass du trotz vieler Abgänge in der Lage sein kannst, das auch noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich sage natürlich jetzt, wie gesagt, das meine ich ja, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt 5 Jahre lang deutscher Meister wird und vielleicht auch nicht 5 Jahre um die Meisterschaft spielt, was so das Finale angeht, sondern dass du immer auf diesem Niveau bist, wo du auf dieser Grenze bist zum ich kann aber mitspielen. Und das wäre auch ein Erfolg, aber ich bin ehrlich, ich hätte schon, also ich habe schon Blut geleckt. Und
klar,
das ist jetzt nichts, was ich sage, um mir das einzureden, dass das so funktionieren kann. Das ist was ich sage, weil ich einfach daran glaube, dass das, was gerade passiert, und da bin ich einfach auch sehr nah dran und höre viel und rede mit vielen Leuten, die mir das auch spiegeln, die mir das auch mitgeben, dass das genau im Verein auch gelebt wird. Und du hast die U19 angesprochen, die eine tolle Saison gespielt hat. Und wo ich auch wieder sage, ein Trainer Erik ten Hag, der natürlich bei Ajax Amsterdam genau solche Spieler groß gemacht hat. Ja, also es wird immer sehr viel auf Manchester United geguckt. Also mit jedem, mit dem ich aktuell über Erik ten Hag rede, kommt immer, ja, damit steigt er ab. Und hier Man United hat er ja auch fast kaputt gemacht. Ich so, ja, was hat er denn bei Ajax Amsterdam gemacht? Wäre Ajax Amsterdam nicht der viel bessere Vergleichspunkt für Bayer Leverkusen als Manchester United vielleicht? So, aber das wissen ja viele schon gar nicht mehr, was der bei Ajax Amsterdam.
Und bei Bayern war er ja sogar Jugendtrainer.
Die Bayern wollten den vor ein paar Jahren noch haben, aber haben den nicht bekommen, weil die Ablöse zu hoch war. So, also das sind ja auch Faktoren, die man mit reinnehmen sollte. Oder man geht mit Fabregas einen Weg, der ähnlich wie Xabi Alonso mit einem namhaften Ex-Spieler, der trotzdem guter Trainer ist, auch nochmal in so eine Richtung gehen kann. Vermutlich ist deiner Sicht auf die Dinge die gesündere Sicht auf die Dinge, was das Erwartungsmanagement angeht. Ich habe aber auch nicht die Erwartung jetzt nächstes Jahr, boah, wir werden deutscher Meister. Also das darf man auch nicht falsch verstehen, ne? Meine Erwartung ist einfach, lasst uns den Weg weitergehen. Und dann ist das Erwartungsmanagement, glaube ich, gar nicht mal so schwer zu erreichen, weil ich der Meinung bin, dass ein Simon Rolfes mit seinem Team an Scouts und mit seiner Leitung, mit der Art und Weise, wie er das macht, und ich muss wirklich sagen, ich war skeptisch, was Simon Rolfes anging, weil er eben diese Völlerschule war und weil ich dachte, es ändert sich ja jetzt nichts. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil er hat mit Caro genau den richtigen Gegenpart, der ihn auch fordert, glaube ich, dass das auch in die richtige Richtung geht. Und davon bin ich so überzeugt, dass ich sage, ja, einerseits hast du mit deiner Ansicht recht, dass es immer vielleicht wieder auf diese Schwelle runtergehen kann, die wir davor hatten. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Momentum so gut ist, dass wir auch in der Lage sein können, in den nächsten 1-2 Saisons trotz Umbruch eine richtig gute Rolle in der Bundesliga zu spielen und uns auch international weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man vielleicht auch noch einen Schritt weitergehen kann, dass man zeigen kann, dass auch das keine Eintagsfliege war. Ne? Du hattest die einzigen herben Niederlagen und die wurden ja immer weniger herb in der Ligaphase gegen die 3 Top-Vereine, gegen die du gespielt hast. Hast aber gegen beide Mailänder-Vereine gewonnen. Das Unentschieden gegen Brest ist vielleicht etwas gewesen, was schwierig war, auch von der Art und Weise, wie es so zustande gekommen ist. Aber ansonsten war das auch eine Top-Champions-League-Saison, ne? Die zwar krachend geendet hat gegen die Bayern. Ja, aber das ist Lehrgeld, was du zahlen musst international, gerade mit dem neuen System. Ich bin optimistisch. Ich bin einfach optimistisch, ich habe Bock. Ich bin motiviert und ich glaube, das ist das, was ich hoffe, dass sich Leverkusen auch beibehält. Weil ich glaube, wenn diese Motivation durch den Verein geht und durch die Art und Weise der Mannschaft auch vorangeführt wird, dann kannst du weiterhin echt Gutes erreichen.
Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen so ein Pokalteam werden könnte, weil man sich den Luxus vermutlich erlauben kann, weil man in der Regel in den Top 4 landen müsste und dann könntest du dir den Luxus erlauben, so wie es ja Alonso ehrlicherweise eigentlich eingeführt hat bei Leverkusen, dass da auf einmal die A11 in der Europa League spielt und man aber trotzdem mit der B11 in der Bundesliga gewinnt und keiner kann nörgeln, obwohl es alle doof finden, weil man möchte das nicht so vor Augen geführt bekommen, dass man in der Bundesliga auch anders gewinnen kann. Das könnte der Weg von Leverkusen sein. Und vielleicht auch ein bisschen sich an Arsenal unter Arteta orientieren. Wie lange das gebraucht hat, bis da dann auch die Dinge wirklich gegriffen haben und wie sich es aber im Nachhinein dann doch ausgezahlt hat. Aber gut, ja. Das sind jetzt natürlich auch die Positivbeispiele. Haben wir damit den Punkt Umbruch beim Bayer schon vollumfänglich besprochen oder fehlt dir da noch was?
Nö, im Grunde schon. Also es ist halt klar, dass das was passieren wird. Ich glaube, es werden auch noch viele Namen über die nächsten Wochen und Monate genannt werden, die den Verein verlassen können und die auch kommen werden. Also ich glaube, Bayer Leverkusen wird mit die spannendste Transferperiode des Sommers eigentlich, weil eben die Erwartung von vielen ist, dass es weiter nach unten geht. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man mit dieser neuen Philosophie und dieser neuen Art und Weise, Fußball zu leben und auch natürlich vielleicht dem ein oder anderen guten Wort von Xabi Alonso bei einigen Spielern auch immer noch einen guten Impact haben kann, um auch wirklich namhafte Spieler nach Deutschland zu ziehen und dann so jetzt.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß gerade noch gar nicht, wann ich das hier veröffentliche. Ich glaube, möglichst bald, weil nicht, dass Ach wir da so, schon eine Entscheidung in der Trainer jetzt, ja. der Trainerentscheidung schon haben. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich hört ihr das hier schon am Dienstag, wenn ihr es direkt runtergeladen habt. Lass uns noch unsere Awards bzw. deine Awards vergeben. MVP, Unsung Hero, Moment des Spieltags und ganz am Schluss sagst du mir, welches Fortbewegungsmittel diese Saison wäre. Wir beginnen mal mit dem MVP. Ich glaube, das ist einfacher. Wer ist es denn geworden?
Jonathan Tah. Also Jonathan Tah, finde ich, hat unter Alonso den größten Schritt gemacht, hat seinen Status als Vereinslegende komplett manifestiert, ist für mich auch nicht dran zu rütteln, wenn er zu Bayern München gehen sollte, was für viele ein großes Problem wäre. Er hat das geschafft, was ich mir jahrelang von ihm gewünscht habe, nämlich Konstanz in seine Leistung zu bringen und wirklich voranzugehen. Also Jonathan Tah ist für mich mein MVP.
Stark, dann ist der Unsung Hero für Florian Wirtz frei, oder wie?
Der Unsung Hero, da habe ich mich echt schwer mitgetan, habe mich aber für Patrick Schick entschieden, tatsächlich. Ich finde, Florian Wirtz hat diese Saison nicht den Unterschied gemacht, so dass man sagen kann, das war jetzt eine Hammersaison von Florian Wirtz, wie es im Jahr davor war. Ist aber auch vollkommen okay. Ich finde, auch das sollte für einen jungen Spieler okay sein, da nicht diese Awards zu bekommen. Für diese Saison zumindest nicht. Ich finde, für die Saison davor hätte man beim Ballon d'Or vielleicht ein bisschen höher platzieren können. Ach, aber ey,
diese Quatschauszeichnung. Ja, gar nicht ernst nehmen.
Macht nur Spaß. Patrick Schick. Weil Patrick Schick, du hast es ja gerade schon gesagt, hat eine bessere Quote bei Tore pro 90 Minuten als Harry Kane, wird in der öffentlichen Wahrnehmung meiner Meinung nach genauso unterbewertet wie ein Josip Stanisic manchmal. Kommt überhaupt nicht so zur Geltung öffentlich, wie er es müsste, für das, was er leistet. Ist für mich ein herausragender Fußballer, ein herausragender Mensch. Hat bewusst diese Saison zwischenzeitlich mehrere Länderspiele abgesagt für die Tschechnationalmannschaft, um in Leverkusen zu bleiben, um sich wieder festzuspielen. Das machst du nicht mal eben so. Und ich hoffe, dass er bleibt. Weil für mich ist Patrick Schick das moderne Äquivalent zu Dimitar Berbatov in der ganzen,
ach schön,
so in der Spielphilosophie, im Fußballerischen, im menschlichen, Torriecher. Ich finde, das ist super Typ.
War die zweitbeste Karriere, die zweitbeste Saison seiner Karriere, so ist es richtig. Ja. Lag natürlich auch eine schwere Verletzung noch dazwischen, also das kommt noch mit.
Jetzt stelle man sich vor, der wäre fit gewesen die ganze Saison.
Das genau. Das ist es nämlich.
Aber ist er leider nie. Das ist leider, das gehört auch zu seiner Karriere dazu.
Auch da ist er Dimitar Berbatov, ehrlich gesagt. Ja, der Vergleich ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja. So, und dann der Moment der Saison.
Ja, ich glaube, das Spiel gegen Köln. Weil wir da echt nochmal so in a nutshell dieses Leverkusen-Ding aus dem letzten Jahr hatten. Da war ich dabei, da war ich vor Ort. In Stuttgart war ich selber nicht, aber da haben mir viele gesagt, dass das auch nochmal so dieser Moment war für viele. Aber auch da, Patrick Schick, wie er uns da im Spiel hält, diese Ekstase beim Jubel, doch dieses Spiel gegen Köln war, so diese letzten Minuten gegen Köln bevor es in die Verlängerung ging, das war schon richtig krass.
Das glaube ich dir. Und das sagt aber auch schon wirklich einiges über Leverkusen aus, dass man jetzt schon noch 2-3 Spiele mit einem ähnlichen Spielverlauf hätte nennen können in dieser Saison, ja, die ähnlich waren. Eben Stuttgart hast du angesprochen. Stuttgart im Supercup hätte man auch nehmen können. Gut, das war jetzt Spaßcup, also vielleicht nicht ganz so wichtig wie DFB-Pokal.
Aber ich sag dir eins, das war ein geiles Spiel. Ich fand, das war als Supercup war das herausragend. Das erinnere ich mich immer noch super gerne dran. Also es wurde ja auch von der aktiven Fanszene also weitestgehend boykottiert. Was ich immer noch schade finde, weil ja, man kann darüber kritisch denken, ist ja auch vollkommen okay. Aber das Spiel war geil. Also das Spiel war wirklich toll. Ich finde Leverkusen und Stuttgart, da endet auch ein Kapitel, glaube ich, ne? Also diese kleine Rivalität, ich glaube, die wird auch erstmal nicht mehr vielleicht dieses krasse erreichen. Deswegen wäre eigentlich das DFB-Pokalfinale Stuttgart gegen Leverkusen so unfassbar passend gewesen. Also wenn du wirklich, nichts gegen Bielefeld. Ich finde, ne, ich finde das geil, wenn ein kleiner Verein, außer natürlich, es trifft gegen jetzt meinen Verein, dass wir nicht im Pokalfinale sind, aber trotzdem, ich finde die Geschichte auch cool, die Bielefeld geschrieben hat, ne, aber für, wenn wir jetzt wieder bei diesem Thema sind, das Kapitel, was sich schließt und das, was das halt war, die letzten 2,5 Jahre, wäre Stuttgart gegen Leverkusen im Pokalfinale schon geil gewesen.
Aber es wäre auch vielleicht zu viel gewesen. Das wäre dann das erste langweilige 0-0 zwischen den beiden gewesen. Nee, ja. Das können sie ja beide gar nicht.
Ja, können wir nicht.
Diese Saison 24/25 von Leverkusen als Fortbewegungsmittel vom Einrad bis zur Mondrakete. Wofür hast du dich entschieden?
Ja, ich muss natürlich meinem Formel-1-Motto treu bleiben. Und wie passend war beim großen Preis der Emilia-Romagna Kimi Antonelli, der Mercedes-Pilot, von einem Problem geplagt. Nämlich, dass das Gaspedal nicht richtig funktioniert hat. Also er hat zwar aufs Gaspedal gedrückt, aber es hat nie 100% Leistung freigegeben. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass die Saison von Bayer Leverkusen das Formel-1-Auto mit einem latent kaputten Gaspedal war. Man hat zwar immer drauf gedrückt, aber man hat nie final 100% Leistung freigeben können. Und es hat deswegen am Ende nicht für den großen Wurf erneut gereicht, aber trotzdem hat man für ordentlich Radau gesorgt und war trotz an vielen Spieltagen trotzdem mit sehr viel Geschwindigkeit unterwegs.
Und Antonelli ja auch wirklich ein Liebling der Massen. Das ist so, jetzt ein bisschen übertrieben für Leverkusen, aber man hat sich schon viele Sympathien erspielt. Ja, ganz so krass ist nicht. Sehr schön. Ach Mensch, Kevin, das hat wie immer sehr, sehr große Freude gemacht, mit dir über Leverkusen zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass du das zwischen all deine Projekte noch reingeschoben hast. Kevin Scheuren, ich werde natürlich verlinken, wo man ihm überall folgen kann und wo man vor allem diese wunderbare Stimme hören kann. Allein deshalb ist es schon immer ein Genuss, mit dir zu sprechen. Kevin, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.
Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und als du das vorhin gesagt hast mit Rudi Völler, da ist mir erstmal nochmal bewusst geworden, wie lange wir das wirklich schon hier machen, dass wir miteinander sprechen. Weil das war ja noch, meine Güte, da kann man froh sein, dass damals noch nicht so viele den Rasenfunk gehört haben, glaube ich, bei manchem, was da über Rudi Völler gesagt wurde. Aber lassen wir mal. Also vielen Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was es hier gibt im Rasenfunk, das ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir sind allein von euch finanziert auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Nach dem Value-for-Value-Prinzip, das heißt, ihr überlegt euch einfach, was hat der Rasenfunk für einen Wert in eurem Leben? Ist es wie ein kleiner Kaffee, den ihr auf dem Weg zur Bushaltestelle mitnehmt, oder ist es wie ein Kinobesuch im Monat? Und wenn ihr uns diesen Wert entgegenkommen lasst, zukommen lasst, dann kann das hier einfach so weitergehen, wie wir das machen. Und ihr wisst ja auch, dass wir immer weiterentwickeln. Die Gäste sollen mehr Honorare bekommen. Wir werden weiter über die Formate nachdenken, da auch gerne nochmal bei unserer HörerInnenbefragung mitmachen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Und wenn euch weitere Fußball-Podcasts interessieren, auch zu Leverkusen, unter anderem ja auch von Kevin, dann geht doch auf rasenfunk.de/Fußball-Podcasts. Da gibt es eine immer mal wieder aktualisierte Liste aller uns bekannten, gerade noch aktiven Fußball-Podcasts. Und das sind wirklich viele. Das heißt, euch wird nicht langweilig werden. Und sollte dem doch so sein, dann hört halt noch ein paar andere Royal-Segmente, denn ihr wisst ja, das hier gibt's jetzt zu jedem Verein. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Uli Hoeneß.